Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Lieber Stefan Leitl, ich möchte mich bei Ihnen in aller Form für meine ausgesprochen negative Analyse und Prognose zu Ihrem Verein Hertha BSC entschuldigen. Es war keineswegs meine Absicht, Hertha BSC dermaßen schlecht zu reden, Ihre Mannschaft praktisch nichts zuzutrauen und den Eindruck zu erwecken, die neue Saison könne bereits nach wenigen Wochen wieder in einer mittelschweren Berliner Fußballkrise enden. Umso mehr habe ich mich selbstverständlich über den Sieg Ihrer Mannschaft am Freitagabend beim Eröffnungsspiel in Bochum gefreut. Ein Erfolg, der mich bereits nach dem ersten Spieltag dazu zwingt, meine fundierte Saisonprognose zumindest einer ersten kritischen Überprüfung zu unterziehen. Auch war es natürlich nicht meine Absicht, ausgerechnet Sie zum heißen Kandidaten für den ersten Trainerwechsel der noch jungen Zweitligasaison zu erklären. Sollte dieser Eindruck entstanden sein, möchte ich mich auch dafür ausdrücklich entschuldigen. Herzlichst, Ihr Tino Meyer.
Ich habe nur ein was einzuwenden. Hallo erstmal in die Runde. Mit sportlich fairen Grüßen, Ihr Tino Meyer. Das würde ich mir wünschen. Und wenn du es einmal schon für mich ausformuliert hast, vielen Dank dafür, Jens. Kannst du das bitte auch nochmal für den Kollegen Lars Konetka auch anfertigen? Also ich habe, glaube ich, beim Blick auf die Tabelle sage ich dir, Jens, dass Dynamo vor Magdeburg steht und so knapp nur hinter Hannover 96 ist ja an sich nichts Schlechtes. Nur sind die Tabellenziffern davor nicht das, was ich erwartet hatte. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mich von allen Tippspielen auch der Fairness halber einfach zurückziehe. Andererseits, wenn ich dabei bin, kann jeder mitmachen, weil der letzte Platz ist sicher besetzt. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
Wir stehen noch nur einen Punkt hinter im VfL Wolfsburg. Aber du bist so ein bisschen, wenn es um Tippspiele und Prognosen betrifft, so ein bisschen wie in der Schule das Sorgenkind, wo man dann sagt, naja, Tino, wir müssen noch mal reden. Wobei du hast ja, das haben wir ja beim Live-Podcast gelernt, zu deinen Lehrern und Lehrerinnen ein duftes Verhältnis, sodass ihr euch ja dann klein nach der Beendigung der Schule zusammengesetzt habt, gefeiert habt und dann im Du wart.
So in etwa war es gewesen, genau. Ja, und was die Tippspiele und Prognosen anbetrifft, es gibt mir ehrlich zu denken. Also ich war, und das jetzt mal ohne Flachs, ich war am Freitagabend schwer, fast geschockt, weil ich hielte vieles für möglich, das nicht. Und ich war am Samstagnachmittag noch geschockter, wenn es da überhaupt eine Steigerung gibt, als ich das Ergebnis des ersten FC Magdeburg schon zur Halbzeit gelesen habe. Da dachte ich, es ist... Und dann habe ich geguckt, okay, die müssen vielleicht zwei rote Karten gleich in den ersten 10 Minuten gekriegt haben. Nö, die rote Karte kam, da stand es schon 3-0. Und dann dachte ich, okay, Magdeburg wird dann vielleicht, es wird dann so ein 2-4 werden und sie werden sagen, wir sind der moralische Sieger der zweiten Halbzeit. Aber es wurde alles noch schlimmer. Und das tröstete mich dann für Sonntag, wobei ehrlicherweise hatte ich dann für Sonntag schon kein gutes Gefühl mehr.
Echt? Das ging dir am Samstag dann schon flöten?
Na, weil ich dachte, irgendwie ist das mit dem Dark Horse und mit den Prognosen und ich fühlte dann irgendwie in so einem Störgefühl in der Magengegend.
Auf einmal. Es ist übrigens Platz 362 in unserem Tippspiel.
Das habe ich auch nachgeschlagen. Das hat ja eine gute und eine schlechte Nachricht. Mhm. Die gute Nachricht ist ja, man kann ja nur 362. sein, wenn mehr als 300 Leute sich angemeldet haben.
Viel mehr? Also es ist deswegen, so
das
viele.
Ist ja,
also.
Das ist ja die gute Nachricht. Wir sind inzwischen über 600 und das ist super, super, super. Die betrübliche Nachricht ist, dass ich halt ja mich da weit hinten einreihe. Und das krämt mich persönlich. Ich habe ja so einen persönlichen Ehrgeiz. Ich liege auch hinter dir.
Ich dachte, wir sind ein Team. Ich dachte, wir halten zusammen.
Wir sind praktisch in den Farben vereint, aber im Podcast-Tippspiel sind wir zwei verschiedene Namen. Tut mir leid.
Okay. Naja, gut, das musst du selbst mit dir ausmachen. Nee, wir sind bei knapp 700 und da wirklich Dankeschön an euch. Also wir haben es ja so kurzfristig in die Welt gesetzt und klar haben wir am Wochenende geguckt, ob auch alles funktioniert bei unserem neuen kleinen Baby. Das hat funktioniert und wir haben den ersten Spieltagssieger. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Wir wollen noch mal ganz klar feststellen, ihr könnt euch jederzeit anmelden. Es wird für jeden Spieltag einen Spieltagssieger geben. Und ich sag mal, wer jetzt noch einsteigt, hat auch in der Gesamtwertung noch passable Chancen, wenn er richtig gut tippt. Und er hat sehr gute Chancen, an uns beiden wahrscheinlich noch vorbeizuziehen, weil wir haben jetzt das erste Wochenende auch noch nie das gezeigt, was wir wahrscheinlich drauf haben. Wer jetzt fragt, wo finde ich dieses Tippspiel? Entweder in die Shownotes klicken, dort findet ihr den Link oder der Link, ganz einfach, schwarzgelbtippspiel.de. Alles zusammengeschrieben. eine Sache noch, wer jetzt fragt, was passiert denn bei Punktgleichheit? Da haben wir so einen genannten Tiebreaker. Das bedeutet, da entscheidet dann zunächst mal, wer mehr exakt richtig getippte Spiele hat. Weil das, finde ich, ist immer noch so eine Sache, die dann bei Punktgleichheit sicherlich den Unterschied ausmachen könnte. Und erst dann entscheidet das los, wenn es zum Beispiel um den Spieltagssieger geht.
Wir würden vorher noch den FIFA-Ethikrat anrufen. Na, bevor wir das losentscheiden lassen, so ein Glücksspiel, Jens, da würden wir bei der FIFA nachfragen, wie die in vergleichbaren Fällen entscheiden würden.
Der FIFA-Ethikrat, na gut.
Werbung.
Im Radeberger Shop gibt's jetzt etwas Neues. Sturm und Drang bei Radeberger. Die neue Kollektion richtet sich an alle, die ihr eigenes Ding machen, Neues ausprobieren und mit Mut und Leidenschaft vorangehen. Unter dem Motto Break the Pattern verbindet die Kollektion Radeberger mit einem modernen, eigenständigen Look. Entdeckt Sturm und Drang bei Radeberger jetzt unter shop.radeberger.de. Sonntag. Du hast ja jetzt schon erwähnt. Ich hatte wirklich bis 13.15 Uhr ein ganz gutes Gefühl in Nürnberg. Also ich kenne Kollegen, die haben 2-1 getippt. Die Kollegen sagen auch, dass Dynamo Dresden Tabellendritter wird. So optimistisch war ich nicht, aber ich war mit meinem 1-1 eigentlich ganz zufrieden. Und dann, nach dem Spiel, ging es aber holterdiepolter, muss man sozusagen, der meinte, ja, siehst du, jetzt sind wir schon auf dem Boden der Tatsachen. Da war im Dynamo-Land die Diskussion groß und manch einer hat mir gesagt, er fühlte sich und fühlt sich jetzt schon ans Jahr 2012 erinnert.
Das ist ja mehr als 10 Jahre her.
Da warst du in Polen bei der Fußball-EM, hast Lena Gerke getroffen und hast dich danach wahrscheinlich nicht mehr groß um Dynamo gekümmert. Trotzdem hat da Dynamo auch gespielt in der zweiten Liga. Es war die Saison, nachdem sie zuvor richtig souverän den Klassenerhalt mit Ralf Lohse geschafft haben. Und dann Generalprobe gegen West Ham United. Endergebnis?
War Heimsieg für Dynamo.
Heimsieg. 3-0. Torschützen?
Jack Gay, um einfach mal einen Namen zu bringen, wo du sagst, oh krass, dass du das noch wusstest, dass der bei Dynamo gespielt hat.
Aber
der hat
nie getroffen. Namen, wo du sagen kannst, oh krass, dass der mal bei Dynamo gespielt hat.
Es war bestimmt, Robert Koch hat bestimmt eins gemacht. Weil der hat immer getroffen. Grüße gehen raus an Kochi.
Ja, den werden wir demnächst auch mal versuchen reinzubekommen vor dem Pokalspiel oder nach dem Pokalspiel gegen Mainz.
Ja, es gibt jetzt Tickets beim VfB Grischow, habe ich gelesen. Wahrscheinlich sind jetzt schon alle ausverkauft.
Wie hat der VfB Grischow am Wochenende gespielt?
Oh, warte, da blätter ich einmal um. VfB Grischow, da brauche ich einen Blick. Hat 3-1 bei Union Sandersdorf, bei der SG Union Sandersdorf verloren.
Genau.
Ja, auch ein verpatzter Auftakt.
Aber lenk mal jetzt nicht vom Thema ab.
Ja, ich habe schon.
Die anderen durchschätzen.
Oh, Ivo Ulich? Nee. Das aber war der war damals auch da. Nee, der war schon wieder weg. Der war ja die erste Zweitliga-Phase. Na los, jetzt sag's.
Hasan Pepic.
Oh, den muss man nie wissen. Aber der ist damals auch gehypt worden, ich entsinne mich.
Spielt immer noch Balinger SC, Oberliga Baden-Württemberg. Und dann, auf den wäre ich wirklich nie gekommen, Cüneyt Kötsch. Oh. Was, der hat mal bei Dynamo gespielt? Der hat aber auch kein Zweitligaspiel gemacht. Der ist dann, saß in den ersten 2-3 Spielen auf der Bank. Hatte aber in der Generalprobe getroffen und ist jetzt Co-Trainer beim SV Manching. Weißt du, wo der SV Manching ist?
Ist Österreich.
Nee.
Manching ist doch in Bayern. Entschuldigung.
Im oberbayerischen Landeskreis Pfaffenhofen an der Ilm.
Natürlich.
Südöstlich von Ingolstadt.
Da ist doch eine Autobahnabfahrt, Manching, hallo, na klar. Und dann kommen wir bald zur Autobahnabfahrt vom Sportfreund Hevele. Scheiern, das wollte ich sagen. Okay. Erst kommt Manching und dann kommt irgendwann das Kloster Scheiern, wo es das gute Bier gibt und wo der Michael Hevele herkommt. Was der macht, weiß ich jetzt aber nicht. Wisst du das aus dem Kopf?
Nee, Quiz an dich. Momentan ist der Michael Hevele wahrscheinlich erstmal, kann man das so sagen, arbeitssuchend? Also ich glaube nicht, dass er noch im Co-Trainerdienst der tunesischen Nationalmannschaft ist, denn ich glaube, das hatte sich nach der Weltmeisterschaft erübrigt.
Ich glaube schon während.
Ja, das wissen wir ja nicht so richtig, oder? Ist das bekannt, ob der mit dem...
Wir kriegen das raus, Jens. Wir müssen wieder Hausaufgabenzettel verteilen. Es geht ja auch die Schule wieder los. Das steht auf meinem Zettel. Das kriege ich bis nächste Woche raus.
Das erzählen wir mal. Und da sagten einige, weil da spielte Dynamo 2012 so eine super Vorbereitung. Und dann Tino, ging es aber ordentlich in die Binsen. Endergebnis war dann, dass Ende der Hinrunde Ralf Lohse gehen musste. Und wer kam dann?
12 kam dann hinter Peter Packholt.
Richtig. Der Peter Packholt hat zumindest Dynamo noch in die Relegation gebracht. Dann kurz vor der Relegation hieß es, Peter Packholt müsste gehen. Der durfte dann die Relegation noch machen. Auch noch den Anfang der darauffolgenden Saison, wurde dann aber auch entlassen. Und dann kam Olaf Janssen.
Am dritten Spieltag war das. Ich glaube, das war nach, da gab es so ein krasses Spiel, da hat er...
Gegen FSV Frankfurt und Union Berlin haben sie da zweimal hintereinander verloren. Richtig krass verloren.
Da hat er auf der Außenverteidigerposition irgendwie so eine krasse Lösung gefunden, ja. Und die ging richtig in die Binsen und dann war er weg. Ja, ich entsinne mich. Ja. Da fragen wir jetzt übrigens nicht bei Robert Koch nach, weil der hatte dann in der Saisonvorbereitung einen ganz schweren Stand und da gehen jetzt auch Grüße an Toni Leistner raus, weil das ist für mich Vorbereitungsspiel, als die sich beide, wir erzählen es gerne oder ich gerne, immer nochmal sich ewig warm laufen mussten, Peter Packholt alle einwechselte, alle bei 40 Grad, damit die Belastung auch verteilt ist. Nur Toni Leistner und Robert Koch treten Ehrenrunde um Ehrenrunde im Rudolf-Harbig-Stadion und der Peter Packholt sagte, ja, es ging sich nicht aus, dass ich die beiden bringen konnte. Es ging sich nicht aus.
Da hat er ein Händchen dafür gehabt.
Und warum können wir so schön darüber, über die Vergangenheit reden? Da müssen wir nicht über den Sonntag reden,
da
oder?
Da müssen wir aber gleich drüber reden. Das werden wir jetzt auch tun. Und damit hören wir jetzt auch auf. Ich glaube, es gibt keine Parallelen zu 2012. Also ich mache an dem Sonntag sicherlich ein paar Dinge fest und über die müssen wir auch sprechen. Aber dass wir daran jetzt schon sagen können, wie die ersten 5, 6 Spieltage laufen können, eher nicht. Aber wir hatten ja immer wieder gesagt, Tino, und da fühlte ich mich leider am Sonntag dann erinnert, es kann eben durchaus sein, dass du nach 4 Spieltagen mit 2 Punkten dastehst. Das wäre auch keine große Sensation oder irgendwas. Das kann dir bei dem Startprogramm passieren. Ich musste dran denken, du hast gesagt, na klar, kannst du in Nürnberg verlieren. Das haben sie ja nun. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 0-3 verlieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch gerade nach der Vorbereitung hatte ich schon so ein anderes Gefühl.
Vielleicht ist genau das der Punkt. Dass sie verlieren, kann immer passieren. Der Abstand zu einem möglichen Punktgewinn, der war halt riesig. Und nicht nur der Abstand, sondern halt die Höhe der Niederlage, nicht nur wegen der 3 Tore, sondern vor allen Dingen der Leistungsunterschied an dem Tag. Das ist das, was, finde ich, jetzt bei mir auch hängen bleibt, als Eindruck vom ersten Spieltag.
Dann lass uns reingehen. Wir sprechen über Nürnberg, über den DFB. Und über das, was kommt gegen SV Darmstadt. Wir freuen uns sehr, ist bei uns in der Leitung, schreibt für die Kollegen von Bild und NDR, Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Guten Tag, Jens. Guten Tag, Tino.
Hallo, grüß dich.
Wenn die Leute manchmal wüssten, was wir jetzt hier gefrickelt haben, um eine ordentliche Leitung hinzubekommen. Also, unsere technischen Probleme waren fast so groß wie die Probleme von Dynamo Dresden am Sonntagnachmittag in Franken. Saisonstart von Dynamo Dresden in Franken, das passt irgendwie nicht zusammen. Im Vorjahr in Fürth verloren, 2-3 und jetzt am Sonntag 0-3 beim 1. FC Nürnberg. Stellen wir jetzt einen Antrag, gut, ich weiß nicht, die Beziehungen zur DFL oder DFB sind jetzt nicht die allerbesten, stellen wir jetzt einen Antrag, dass wir in nächster Zeit nicht mehr in Franken zum Auftakt spielen? Wie seht ihr das, Patrick?
Ich habe mich in der Halbzeit auch bei dem Gedanken genau erwischt, weil da stand es dann 2-0 für den Club und wenn man dann ein Jahr voraus dachte, da war es ein 2-1 und führt zu dem Zeitpunkt und da hatte man ja noch schlechter angefangen nach 9 Minuten mit 0-2 und da dachte ich dann, also trotz dieser guten Vorbereitung ist sogar die Ausgangssituation jetzt gerade schlechter, das zeigt aber einfach nur, es ist halt einfach nur ein erster Spieltag, da kann die Vorbereitung dann auch so gut gewesen sein, wie sie will. Das hat jetzt auch immer noch begrenzte Aussagekraft und trotzdem muss man es natürlich ernst nehmen, was da passiert ist. Also einen Antrag sehe ich jetzt noch nicht notwendig, wenn das die nächsten 2-3 Jahre so weitergeht, dass man wirklich immer wieder in Franken beginnt und so, dann sollte man aber dringend mal unsere Kontakte zur DFB oder zur DFL verbessern.
Was war denn das jetzt am Sonntag, Männer? War das jetzt ein Ausrutscher? War das, das habe ich auch immer wieder gelesen, die Landung auf dem Boden der Tatsachen? War das ein Spiel, was jetzt die Alarmglocken zum Schrillen lassen bringen sollte? Wie seht ihr diesen Auftritt vom Sonntag mit ein paar Stunden Abstand?
Ich würde es mal ganz einfach mal faktisch versuchen. Es war ein erster Spieltag, ein erster Eindruck. das Ergebnis ist ziemlich klar. Das Spiel war es am Ende auch, aber erst am Ende. Und es gibt genügend Ansätze, da bin ich auf der positiven Seite, die überhaupt gar keinen Anlass zur Sorge geben. Auf der anderen Seite, das ist die schlechte Nachricht, ist es, glaube ich, die deutlichste Niederlage. So deutlich hat Dynamo die ganze vergangene Saison nicht verloren. Ich glaube, es gab mal ein 3-1 in Lautern, aber da schoss man wenigstens ein Tor. Und zur traurigen oder zur einigermaßen besorgniserregenden Nachricht gehört eben auch, dass Dynamo kaum eine Chance hatte, außer die nach 20 Sekunden. Und dann sagen wir ja alle, wenn er den gemacht hätte, dann würde das Spiel anders laufen. Aber dann sage ich, es ist halt irgendwie auch Jakob Lemmer, ohne dass ich dem Jakob Lemmer dazu nahe treten will. Aber er ist halt kein Torjäger.
Es waren 9 Sekunden, handgestoppte 9 Sekunden, Tino. Ich bin vom Kollegen nämlich auch, ich hatte 10 Sekunden erst gesagt und der sagte, nein, wir wollen schon genau sein. Es waren 9 Sekunden, aber ich bin bei dir, ja. Es war die erste frühe Chance, da dachten wir, mein Gott, wie startet hier Dynamo? Ich bin bei dir. Es war wahrscheinlich das schwächste Zweitligaspiel von Dynamo Dresden, auf jeden Fall im Jahr 2026. Ich glaube, darauf können wir uns festlegen. Auf der anderen Seite, was bis zum Sonntag 13.25 Uhr noch alles okay war, das kann ja jetzt nicht auf einmal alles Mist sein.
Deswegen hat Patrick ja recht. Es ist ein erster Spieltag. Klar, es ging jetzt zum ersten Mal um Punkte, aber es ist eben auch nur der erste Spieltag. Und ich will mal noch einen Gedanken sagen. Thomas Stamm hat uns ja nach dem Ende der vergangenen Saison gesagt, da blickten wir nochmal zurück und er sagte, nach diesem ersten Spiel in Fürth, wo er sich wahnsinnig über die billigen Gegentore geärgert hat, war ihm klar, Fürth spielt gegen den Abstieg, weil Fürth sei wohl so schwach gewesen und dass die dort gewonnen haben, lag einzig und allein an den noch schwächeren Dresdnern. Jetzt würde mich mal ehrlich interessieren, was Thomas Stamm denkt, weil ich habe natürlich auch die Kommentare gelesen, Dynamo hätte gegen den kommenden Aufsteiger verloren. Zumindest, das sagt wiederum Nürnbergs Trainer Miro Klose, macht seine Mannschaft gerade ganz viel richtig. Und den Eindruck hatte ich halt natürlich auch am Sonntag, dass bei Nürnberg es gerade echt gut läuft.
Ja, das hängt natürlich auch viel nochmal an der noch laufenden Transferperiode zusammen, weil wenn Soma noch den ersten FC Nürnberg verlassen würde, dann wäre das eine klare Schwächung für den Club. Und deswegen kann man halt im Moment noch nicht klar sagen, ob der Club wirklich dann bis zum Ende ein Bundesliga-Kandidat bleibt. Da würde ich dann trotzdem nochmal insofern ein Stück weit ein Fragezeichen dahinter machen. Was für mich eigentlich so eine prägnante Sache ist, es ist schon für mich trotzdem ein Landen auf dem Boden der Tatsachen, weil was mir die letzte Woche richtig auf den Nerv ging, ist diese Diskussion mit Geheimfavorit Dynamo Dresden. Das hat wirklich, ich verstehe gar nicht, und da muss ich auch wirklich viele gerade bundesweite Medien kritisieren, die dort irgendwie wieder fahrlässig was raushauen, ohne irgendwie die Geschichte des Clubs zu beachten. Ich habe mir das nämlich nochmal überlegt. Wir haben außer die Aufstiegssaison von der dritten Liga in die zweite Liga mit Thomas Stamm in den letzten 5 Jahren sonst 4 Saisons gehabt, wo Dynamo eine Halbserie total verkackt hat und eine Halbserie überragend gespielt hat. Und genau diesen Unterschied, den gilt's ja erstmal wieder in eine Balance zu bekommen. Und dann jetzt von einem Bundesliga-Aufstieg zu sprechen, das ist einfach völlig verrückt, nur weil eine Rückrunde sehr gut lief und weil man natürlich berechtigterweise die Hoffnung hat, dass diese Mannschaft sich jetzt stabilisieren kann. Aber ich will nur sagen, deswegen ist es schon auch ein Landen auf dem Boden der Tatsachen, aber kein Alarmismus, das muss man ganz klar sagen. Also es heißt jetzt nicht, das geht gegen Abstieg, das wird total eng, das ist was ganz anderes, weil da gilt natürlich das, was der Jens gesagt hat, es kann ja jetzt nicht alles schlecht sein, was vorher gut war.
Wir sind da auf jeden Fall bei der Stadt am Bodensee. Das hat ja der Trainer von Dynamo, Thomas Stamm, jetzt auch immer wieder gesagt, wir müssen konstant sein, wir müssen auch über Hin- und Rückrunde konstant sein. Jetzt nicht nur über 2 oder 3 Spiele, sondern über Hin- und Rückrunde. Und ich erinnere mich auch an den Satz von Thomas Stamm, den er noch vor dem Spiel gegen Nürnberg gesagt hat. Die, die uns alle zu irgendwas erklären, die waren die letzten Wochen gar nicht hier in Dresden. Die können das eigentlich gar nicht beurteilen.
Nichts gegen die Experten, aber am Anfang von der Saison, glaube ich, immer ganz, ganz schwierig. In der zweiten Liga, in der ersten ist es vielleicht ein Tick einfacher. Am Ende wollen wir eine gute Runde spielen. Das haben wir letztes Jahr auch probiert. Ist uns nur in der Halbserie gelungen, ehrlicherweise, so wie wir es uns dann vorgenommen haben. Und dann ist es mir eigentlich relativ egal, wer uns wo sieht, sondern ich erwarte eine sehr ausgeglichene, harte Zweitligasaison von den jeweiligen Experten. war keiner hier die letzten 6 Wochen. Hat keiner die letzten Wochen gesehen, wie gearbeitet wird oder nicht gearbeitet wird. Von daher bleiben wir da sehr klar bei uns und sollten wir sehr positiv starten, bleiben wir bei uns, und sollten wir vielleicht nicht so positiv starten, werden wir auch bei uns bleiben.
Ich bin sicherlich bei dir. Hier im Dynamoland war auch jede Menge Euphorie. Darüber müssen wir nicht drum herum reden. Aber die Euphorie und der Optimismus ist natürlich auch durch Menschen geschürt worden oder durch Experten geschürt worden, die überregional tätig sind.
Klingt ja auch schön, mal oben als Aufstiegs-, ich sag mal, erweiterter Aufstiegskandidat, als richtig Aufstiegsfavorit ist Dynamo ehrlicherweise nie genannt worden. Aber die Hoffnung, unsere Hoffnung, vielleicht auch meine, dass man durchaus an Platz 3 mal schnuppern könnte, so vielleicht am 8. oder 3. Spieltag, dass die war ja da und die ist ja auch da. Also es ist jetzt nicht alles schlecht. Das Entscheidende ist, dass die Mannschaft jetzt, und da greifen wir schon tief ins Phrasenschwein, eine Reaktion zeigt. Also, und da greifen wir jetzt der ganzen Sache auch schon vor. Ich glaube, lasst uns erstmal noch auf Nürnberg schauen. Die Frage, die ich mir stelle, ist es jetzt nur so mal gewesen? Ich habe auch heute Leute gehört, die gesagt haben, hey komm, das waren zwei Abpraller, die er genutzt hat, und das 1-0 halt. So schlecht war Dynamo nicht, aber das ist halt genau dieses Hin- und Hergerissen. Dafür ist das Ergebnis unterm Strich zu deutlich, und das ist der Punkt, woran ich es festmache. An den 3 Gegentoren, das ist mindestens 1 zu viel, wenn nicht sogar 2, und an den wenigen eigenen Chancen. Ich habe eine Statistik gesehen, 1-7 Torschüsse, also 7 für Nürnberg, 1 für Dynamo. Das ist, selbst wenn Dynamo 3 gehabt hätte, das ist natürlich nicht das, was die Mannschaft offensiv zu leisten imstande ist.
Da geht's ganz viel um Basics, was Wachheit, Handlungsstelligkeit anbelangt. Da war Nürnberg besser. Und dann geht's auch verdient heute an Nürnberg. Für uns bitter, weil wir uns nicht viel vorgenommen haben, sondern schon das Gefühl hatten, dass wenn wir auf unser Level kommen, dass wir hier mithalten können. Das haben wir nicht geschafft, mit und gegen den Ball, hat aber auch natürlich immer was mit dem Gegner zu tun.
Ich will's zunächst mal an Soma mit festmachen. Das ist ja schon so, dass der unheimlich viel Speed hat. Ist aber auch nicht so, dass das jetzt ein Duell Speedboat gegen Luftmatratze war, zum Beispiel gegen Jonas Sterner, wenn man die schnellste Geschwindigkeit der Spieler übernimmt. Aber im Antritt war Soma zum Beispiel beim 1-0 schneller. Ich finde, das war der Unterschiedsspieler am Sonntag. Nicht nur aufgrund der 3 Tore. Patrick hat's gesagt, die Frage ist, kann den Nürnberg halten? Das Preisschild ist aufgerufen von 20 Millionen Euro. Clubs aus Frankreich und Italien, Erstligisten, haben da wohl großes Interesse. Nürnberg muss den aber nicht verkaufen. Also die haben jetzt nicht unbedingt den Druck, den verkaufen zu müssen. Die würden es sicherlich machen, wenn die 20 Millionen fließen sollten, weil dann haben sie natürlich auch wieder finanziellen Spielraum, und die haben natürlich mit seiner Verpflichtung von dem italienischen Drittligisten, ich habe nochmal rausgesucht, UC Albinone Leffe, den kannte den Verein sicherlich auch nur der Insider in Deutschland, den haben die für 800.000 Euro geholt und haben damit natürlich ein echtes Schnäppchen gemacht und auch gute Arbeit bewiesen. Also wir sagen ja immer so schön, Sören Gonter hat einen Top-Job gemacht, das stimmt, aber es machen eben auch andere Sportdirektoren in der 2. Liga, Schatzeletziu von Nürnberg, gute Jobs und holen auch Spieler, die dann natürlich ein höheres Preisschild bekommen, und das kriegt Zuma schon nach einer Saison. Aus meiner Sicht, ihr könnt es anders sehen, war das der Unterschiedsspieler. Und der ist ja nicht ohne Grund auch zum Spieler des Spieltags gewählt worden.
Das ist erstmal Fakt. Und halten wir fest, wenn jemand das Preisschild 20 Millionen hat, das sagt ja eigentlich alles. Das ist ja ein Marktwert, den, glaube ich, nicht mal die Dynamo Stammelf am Sonntag erzielen würde. Und das zeigt einfach mal, welches Potenzial der Junge hat. Dann lief das am Sonntag, wie es halt lief, mit den Spitzengeschwindigkeiten. Jens, da hast du vollkommen recht. Das ist das eine auf dem Papier, und dann in der konkreten Situation. Nun muss ein Abwehrspieler sich immer mal irgendwann noch drehen. Er weiß nicht, wann der Pass kommt. So mal läuft irgendwann los. Aber es war schon, wenn man drauf guckt, schon eklatant, und es war ganz sicher nicht der beste Tag von Jonas Sterner, hat auch viel mit Stellungsspiel zu tun, war sicherlich auch nicht der beste Tag von Jakob Lemmer, der vor ihm spielt, weil auch das hängt damit zusammen, und es war sicherlich auch nicht der beste Tag überhaupt der gesamten Defensive, weil am Ende das auf Sterner zu kaprizieren und nur Soma da zum Helden zu machen, ist vom Gesamtdefensivverhalten jetzt auch zu einfach.
Also da will ich wirklich auch nochmal einhaken, weil wenn man sich einfach nur die Schlüsselszenen dieses Spiels nochmal anschaut, ist genau das Richtige, was Tino gerade gesagt hat. Der gesamte Defensivverbund, da muss ich jetzt Jonas Sterner, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, aber ich muss ihn in Schutz nehmen, weil jedes Mal ist eine Riesenlücke zwischen dem rechten Innenverteidiger von Dynamo und dem rechten Außenverteidiger. Die Schnittstelle, die ist sowas von blank. Und wenn ich dann einen schnellen Spieler wie Soma gegen mich habe, da kann ich selbst schnell sein, wie ich will, weil der hat ja den kürzeren Weg, wenn die Lücke so groß ist. Also ich muss mich anders positionieren. Und das war schon ein taktisches Defizit. Und das, was es am deutlichsten macht, dass es hier ein taktisches Defizit gab, ist die Tatsache, dass als Straudi reinkommt, die Situationen allein in den Schlüsselmomenten weiterhin gleich aussahen. Also auch Straudi hatte diese Lücke zu Müller, in der IV, glaube ich, ist es, der rechts innen gespielt hat. So, also dementsprechend, auch da waren diese Momente genau gleich. Und das zeigt, dass irgendwas dort auch taktisch an diesem Tag einfach nicht hingehauen hat. Das wird Thomas Stamm sicherlich genau analysieren und dann auch für die nächste Woche sich was Neues überlegen. Aber das muss man ganz klar als Schwerpunkt ansetzen, neben der individuellen Klasse von Soma. Den kann man doppeln, den muss man dann doppeln und da braucht man dann eine andere taktische Marschroute, um ihn in den Griff zu kriegen. Und das hat halt, sag ich mal, zumindest in diesen 90 Minuten nicht gegriffen. Und dann ist es auch wichtig, dass man nicht nur auf einzelne Spieler geht, sondern dass man halt das Gesamte betont. Und wie gesagt, eine besonders gute Benotung der Leistung werden sie jetzt ohnehin nicht bekommen auf der rechten Seite. Das ist klar, aber es gab eben auch diese anderen Gründe.
Schwierig, oder? Irgendwie ist man heute auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
Ja, klar. Wir haben das uns komplett anders vorgestellt. Aber ja, so ist der Fußball. Ich glaube, wir müssen weitermachen und einfach immer noch weiter an uns glauben. Das gehört zum Fußball mal dazu, so ein Tag. Aber klar müssen wir daraus lernen. Und wir sind im Prozess und nächste Woche es besser machen.
Ja, Zuma, der hat euch heute den Zahn quasi gezogen mit den drei Treffern. Du hattest ja auch das eine oder andere Duell mit ihm. Was zeichnet ihn so aus?
Ja, ich glaube, gerade auf den ersten Metern, das ist halt ein Spieler, da merkt man jetzt an meiner Position zum Beispiel, dass man einfach jeden Tag nochmal besser werden muss, weil es gibt immer Spieler, die besser sind als einer. Und heute hat er einen super Tag gehabt. Das habe ich auch in meiner Position nicht immer hinbekommen, gerade beim Gegentor. Und ja, da muss ich weiter arbeiten.
Welche Lehren zieht ihr aus dem heutigen Spiel?
Ich fand das Spiel ein bisschen zu statisch, glaube ich. Wir waren immer auf die zweiten Bälle nicht so richtig da. Müssen wir jetzt heute irgendwie erstmal akzeptieren und morgen dran arbeiten, gerade in Videoanalysen, was da falsch gelaufen ist.
Und jetzt alles auf das erste Heimspiel setzen?
Ja, auf jeden Fall. Alles würde ich jetzt nicht sagen, aber klar, wir wollen Spiele gewinnen. Das haben wir uns vor der Saison festgesteckt und da wollen wir jetzt mit anfangen.
Die rechte Seite ist natürlich wirklich auffällig. Gerade in dem Spiel am Sonntag. Das liegt nicht allein an Jonas Sterner, das liegt sicherlich auch davor an Jakob Lemmer. Die haben beide nun wahrlich kein gutes Spiel gemacht. Was ich bei Jonas Sterner danach angenehm fand, ist, dass er da auch nicht drumherum geredet hat. Und er ist ja offenbar auch schon leicht angeschlagen ins Spiel gegangen.
Kommt alles zusammen. Spielt Soma auf der rechten Nürnberger Seite, also nicht auf der Sterner-Seite, dann fällt das vielleicht gar nicht so auf. Spielen sie gegen einen anderen Gegner oder hat Nürnberg einen super Mittelstürmer, aber nicht so einen super Linksaußen, dann fällt das vielleicht gar nicht so auf. Aber so kam eben ein angeschlagener Sterner, verbunden mit dem taktischen, was Patrick angesprochen hat. Auch Friede Müller hat ja kein gutes Spiel gemacht, da dann diese Lücke. Und die treffen auf den Soma, der auch noch einen Top-Tag erwischt hat. Ich meine, den Pass in die Schnittstelle zum 1-0 ist das eine. Den Ball dann so entschlossen abzuschließen, ist eben auch nochmal eine individuelle Qualität. Es dann auch zu machen. Über das zweite und dritte Tor, mein Gott, da steht halt ein Torjäger, wo er stehen muss. Aber gerade das erste Tor ist eben nicht nur die Schnittstelle erkennen, den Ball annehmen, sondern dann auch so kurz entschlossen und souverän zu vollenden.
Ja, und da muss man vielleicht für mich auch nochmal eine Sache jetzt berücksichtigen, weil gerade wenn wir davon reden, dass Dynamo diese Rückrunde so stark gespielt hat, auch die Gegner kommen ja irgendwann dahinter, wie spielt diese Mannschaft von Stamm. Das ist ja alles gläsern. Und gerade wenn ich das nochmal überlege, Dynamo spielt jetzt schon relativ lang diese Viererkette und ein relativ gleiches, sag ich mal, Konstrukt. Und in diesem Spiel, wenn ich das jetzt nochmal überlege, wäre es vielleicht einfach mal ein Mittel gewesen, tatsächlich auf eine Dreierkette umzustellen, weil du dann einen Innenverteidiger mehr hast, weil du dann vielleicht so mal auch leichter doppeln kannst, indem dass du dann diesen rechten Schienenspieler plus diesen Innenverteidiger gegen ihn hast. Was ich damit nur andeuten will, ist, für Dynamo muss ich ja wirklich die Frage stellen, wenn die Gegner jetzt gemerkt haben, wie wir spielen, dann wird es eventuell in dieser Hinrunde deutlich schwerer, als man das vielleicht ursprünglich gedacht hat. Und dann kann es sein, dass man auch wieder neue Lösungen braucht. Und da darf man sich einfach nicht zu sehr darauf versteifen, nur ein und dasselbe zu machen. Trotzdem kann es natürlich jetzt erstmal richtig sein, im eigenen Spielsystem die eigenen Sachen anzugehen und dann über 2-3 Spiele jetzt zu gucken, funktioniert es dann wieder. Danach müsste man aber vielleicht auch mal wieder auf die Idee kommen, muss man vielleicht sogar noch anders denken. Also der Fußball zeigt halt jedes Jahr wieder, dass so ein Verlauf komplett anders sein kann, als man den jetzt vorher erwartet. Das sind aber alles Sachen, die kann man jetzt nicht an einem Spiel festmachen, sondern eben über mehrere Wochen.
Ich will nochmal ins Spiel reingehen am Sonntag. Du kassierst da eigentlich nach 9 Minuten ein Gegentor. Das kann ja alles passieren. Du bist ja auch bei der Generalprobe gegen Union Berlin in Rückstand geraten, hast dann aber eine Reaktion gezeigt. Und die Reaktion am Sonntag, die ist mir so ein bisschen ausgeblieben. Klar, du hast gefällig gespielt, du hattest doch so Ansätze, ich will es mal Ansätze nennen, aber es ging eben über Ansätze nicht hinaus.
Das ist der Punkt. Das ist halt der Punkt. Wir müssen es und dürfen es nicht an Soma festmachen und vielleicht auch nicht an den 3 Gegentoren, die dann gefallen sind, wie sie gefallen sind, sondern eben auch an dem Spiel nach vorne, weil das ist ja dieses Fund, was Dynamo hat, dass die Offensive echt gut besetzt ist, dass da der ein oder andere Unterschiedsspieler auch auf dem Platz steht. Und davon hat man halt wenig gesehen. Wenn wir es versuchen zu personalisieren, könnte man auch sagen, Niklas Hauptmann hat wirklich auch eines seiner schwächeren Spiele für Dynamo gemacht. Und wir haben ja schon oft gesagt, krankt's bei Hauptmann, dann sieht's für Dynamo offensiv auch nicht so gut aus. Das war dann oft immer der Fall, wo er nicht auf dem Platz stand. Diesmal stand er auf dem Platz, das sah auch nicht gut aus. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber 7-1 Torschüsse, ich wiederhole es nochmal, ist dann halt auch ein Resultat, was steht.
Irgendwie heute auf dem Boden der Realität angelangt, oder?
Ja, was heißt auf dem Boden der Realität? Also, dass hier ein schweres Spiel haben, war uns schon bewusst. Und dann müssen wir uns ganz schnell wieder darauf besinnen, was uns stark gemacht hat. Und das waren wenig Gegentore. Und das heute, wenn man sich die Gegentore anschaut, zu einfach. Erste Halbzeit gegen den Ball einfach wenig Zugriff gehabt, immer den Schritt zu spät gewesen. Das hat man gemerkt. Dass wir da nicht richtig hingekommen sind und trotzdem die Gegentore, wie sie dann fallen, ist zu einfach. Und so wird's dann schwer.
Dabei seid ihr gar nicht schlecht reingekommen. Ihr hattet schon nach 10 Sekunden die erste Chance. Dann reißt aber der Faden. Aber ich will es nicht nur allein an Zuma festmachen, der ist sicherlich der Mann des Spiels, aber euch selbst ist ja offensiv auch relativ wenig gelungen.
Ja, das hängt damit zusammen, was ich sage, erste Halbzeit, kein Zugriff, den Schritt zu spät, du läufst viel hinterher, was auch bedeutet, wenn du den Ball dann hast, dann wirst du unsauber, das hat man auch gesehen, dann in der eigenen Ballbesitzphase zu schnell wieder weg der Ball, bist nicht in der Lage, dann strukturiert, vernünftig nach vorne zu spielen, dann zweite Halbzeit wieder vernünftig rausgekommen, wieder, finde ich, das Spiel kontrolliert bis zu der Trinkpause und dann kommt das dritte Tor und natürlich muss man nicht drüber reden, war dann die Entscheidung, hat man dann auch gespürt. Aber auch das dritte Tor, die Entstehung ist viel zu einfach.
Niklas, was heißt diese Auftaktniederlage? Es ist ein Spiel gewesen, aber trotzdem den Start habt ihr in den Sand gesetzt.
Klar, 3-0 ist sehr deutlich. Ist, wie ich schon sagte, der Warnschuss, worauf es ankommt und dass wir uns ganz, ganz schnell wieder auf die Dinge besinnen müssen, die uns stark gemacht haben im letzten halben Jahr. Und das heißt, erstmal die Basics gegen den Ball, ja, im Spiel gegen den Ball. Und dann kommen wir auch zur offensiven Aktion. Aber das hat heute da schon angefangen, dass es nicht geklappt hat.
Nenn mir mal einen Spieler bei Dynamo Dresden außer Tim Schreiber, der am Sonntag Normalform hatte.
Da sind wir halt an dem Punkt. Und wenn wir von der Stadt am Bodensee sprechen, von der Konstanz, dann muss da eben mehr kommen. Und so individuell überragend über allem schwebt Dynamo eben nicht. Und das wird die Gesamteinordnung. Das ist eine Mannschaft, die sicherlich zwischen 4 und 10, 5 und 10 mitspielen kann, aber nur, wenn sie ihr Potenzial abruft. Mit halbem Potenzial oder wenn 8 Leute nicht ihr Maximum erreichen, dann reicht es nicht.
Nee, da gibt es so ganz einfache Statistiken nochmal. Also ich habe das nochmal angeguckt. Dynamo hat immer noch vom Marktwert der Mannschaft gesehen den viertgeringsten Marktwert in der ganzen zweiten Liga. Und das hat ja Gründe. Also jetzt kann man immer diskutieren, ein Spieler ist mal untergerankt. Also als Beispiel Thomas Keller hat, glaube ich, nur einen Marktwert von 1,2 Millionen. Das liegt aufgrund seiner langen Verletzungsgeschichte. Das ist sicherlich zu wenig. Der könnte 800.000 vielleicht auch in der Theorie mehr haben oder hat die vielleicht auch in einem Jahr mehr. Aber es ist erstmal ein grundsätzlicher Fakt, dass dort eben noch ein ganz schöner Sprung zu anderen Vereinen ist. Und Beispiel Nürnberg, die haben letztes Jahr Kaspar Janda für 12 Millionen nach Southampton verkauft. Also das sind nochmal die Sphären, die man aufmachen muss, um zu erklären, dass jetzt so eine Niederlage erstmal kein Beinbruch ist, aber dass man natürlich unbedingt dringend an die eigene Leistungsstärke ran muss. Und wenn wir da nochmal am Wochenende sind, dann spielt da natürlich die Handlungsschnelligkeit nochmal eine ganz klare Rolle, weil bei den Chancen, die aber trotzdem da waren, kommt Dynamo ja einfach gar nicht zum Abschluss. Das muss man nochmal ehrlich ansprechen. Also Jakob Lemmer hat eigentlich die Ausgleichschance direkt nach dem 1-0. Und dann braucht er irgendwie dort gefühlt, war nicht ganz einfach, weil der Ball auch irgendwie halb hoch ist, aber er braucht halt trotzdem dort 3-4 Ballkontakte, bis er zum Abschluss kommt. Und die hast du im Strafraum in der zweiten Liga nicht. Sondern da muss eigentlich der Zweite, egal wie der Ball in der Luft steht, irgendwie Richtung Tor kommen. Sonst ist die Situation vorbei. Und genau das passiert. Und dann haben wir die andere Situation. Riesenglops von Nürnberg. Ich glaube, um die 60., 70. Minute rum im Spielaufbau. Da Ferner ist gerade reingekommen. Und auch er will da einen Kontakt zu viel nehmen. Und Situation ist wieder vorbei. Also wenn man es eigentlich genau nimmt, sind diese beiden Szenen auch Schlüsselaktionen in dieser Partie, weil du machst entweder sofort einen Ausgleich oder du kommst zur 60., 70. Minute auf 2-1 ran. Und das kann natürlich das Spielgeschehen komplett beeinflussen, weil du danach auf lange Bälle und Pipapo gehen kannst. Ist jetzt so nicht gekommen. Es gilt halt wirklich an verschiedenen Mustern nochmal zu arbeiten. Und eine Sache glaube ich trotzdem auch, unabhängig dieses 3-0, und das jetzt am Ende dann keine ganz große Schlussoffensive aufgrund des Spielstands mehr denkbar oder auch erwartbar war. Aber Stefan Kutschke fehlt halt dann auch noch, dass du dort einen Brecher reinbringen kannst, der hinten heraus mit langen Bällen, das haben sie ja damals in Braunschweig hervorragend gemacht, am vorletzten Spieltag, wo sie auch 0-2 hinten lagen, eigentlich unberechtigt, könnte man sagen, vom reinen Leistungsstand her war das zu hoch, das Ergebnis in Braunschweig. Aber sie sind ja dann trotz des 0-2 nochmal, also wirklich, das hätte ja der Ausgleich eigentlich fallen müssen. Du hättest in der Theorie sogar in Braunschweig noch gewinnen können nach dem 0-2 Rückstand, was du dafür eine Wucht entfaltet hast. Und das darf man jetzt alles nicht unterschätzen. Das muss man alles nochmal solide ordnen. Auch nicht jeder Kritikpunkt, den man jetzt heute dort rausholen kann, wird sich dann bewahrheiten. Zwei, drei Sachen werden schon wieder in zwei, drei Wochen vielleicht völlig egal sein. Aber man muss ja erstmal sich auf den Schirm rufen und vielleicht nochmal gucken, wo kann man an der einen oder anderen Stelle jetzt schnell ansetzen und wo, das wäre die letzte Option, muss man vielleicht nochmal reagieren, wenn jetzt die nächsten zwei, drei Spiele inklusive DFB-Pokal leistungsmäßig nicht durch die Decke gehen.
Fragen, die wir sicherlich jetzt hier auch nochmal versuchen zu sprechen. Was natürlich auffällig war, Spieler als auch Trainer haben nach dem Spiel von den Basics gesprochen. Thomas Stamm hat das dann im Nachgang auch nochmal erklärt, was er mit den Basics gemeint hat.
Die Grundintensität heute, die Art und Weise, die Haltung, wie die Jungs gearbeitet haben, ist wie immer, seit ich bei Dynamo bin, sehr gut. Auch wenn es da manchmal Spiele gibt, wo uns von außen eingeredet werden will. Es war kein gutes und intensives Spiel. Was heute trotzdem wieder so, dass wir unsere Meter gemacht haben, aber in den entscheidenden Momenten nicht. Und hat aber natürlich auch damit zu tun, ist dann kurz vor der Pause, Timing 2-0 hinten, so das macht was mit dir und es ist dann eher vielleicht eine mentale Komponente, Körpersprache, da klar zu bleiben. Wir haben die Momente, um zurückzukommen, dann kann ein Spiel auch schnell drehen, wenn du es 2-1 machst, haben wir nicht genutzt heute. Dann kann es auf einmal sein, dass wir sehr viele zweite Bälle haben, aber ja, gerade erste Halbzeit hat es auch mit der Positionierung zu tun gehabt, deshalb haben wir sicherlich zweite Halbzeit dann gegen den Ball mit ein bisschen einer angepassten Anlaufvariante verändert. Kann helfen, aber es geht dann ganz viel auch darum, wie frei, wie klar bist du im Kopf und will unbedingt nicht von Basics sprechen, die im Grundsatz gefehlt haben, sondern Handlungsschnelligkeit waren wir heute nicht da, wo wir hätten sein müssen, hat aber manchmal auch mit einem sehr, sehr guten Tag vom Gegner zu tun. Und da waren sie in dem Punkt einfach sehr, sehr gut. Wir vielleicht nur gut und dann reicht gut nicht.
Das ist genau auch so ein Punkt an die Basics. Das war die Grundvoraussetzung für diese erfolgreiche Rückrunde. Darüber haben wir dann gar nicht mehr gesprochen. Es war einfach immer da. Und das hat am Sonntag in Nürnberg gefehlt. Und Basics, Grundvoraussetzung, Bedingung, darüber müssen wir nicht reden müssen, aber müssen wir es nach dem Spiel und die beteiligten Personen haben es ja auch selber gemacht. Jetzt kann man, Thomas Stamm wird der Erste sein, der sich da intern auch nicht hinterfragt, aber zumindest mal befragt, ob es mit der Trainingsgestaltung, mit der, ich sag mal hier, Periodisierung in der Vorbereitung zu tun hat. War die Mannschaft frisch genug? ist richtig trainiert worden, und das meine ich jetzt gar nicht als Generalkritik, sondern war die letzte Woche so, dass man gesagt hat, wir sind in Nürnberg frisch. Es gibt ja auch Taktiken, nur mal jetzt angenommen, es gab schon Trainer, die haben gesagt, das erste Spiel müssen wir mitnehmen, mal gucken, was da passiert. Richtig frisch werden wir erst ab dem zweiten, dritten Spiel sein. Keine Ahnung, das wird nicht die Herangehensweise von Dynamo gewesen sein. Aber man muss das halt alles auch im Kopf haben. Thomas Stamm wird, der ist akribisch bis ins Letzte, wird sich genau auch bei sich anfangen, wird dann auf die Trainingswoche gucken, wird auf jeden einzelnen Spieler gucken. Und vielleicht gibt es tatsächlich auch mehrere Wahrheiten. Es wird gar nicht diese eine Wahrheit geben, warum es an den Basics mangelte.
Und das war manchmal auch so mein Gefühl am Sonntag in Nürnberg. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die war im ersten Saisonspiel, die hatte schon dieses Zweitliga-Gefühl, und dann spielte eine Mannschaft auf der anderen Seite, wo ich dachte, das ist noch so ein bisschen Vorbereitung. Es ist vielleicht die Generalprobe. Es ist das letzte Spiel, wo man noch ein bisschen justieren kann, wo es noch nicht um Punkte geht. Letztgenannte war eher Dynamo Dresden. Ich hatte noch nicht so über volle Strecke den Eindruck, dass da der richtige Biss dabei ist, dass auch die Zweikämpfe mit aller Ernsthaftigkeit geführt werden. Beleg dafür sind ja auch am Ende ein oder zwei gelbe Karten. Ich will es an gelben Karten nicht immer festmachen, aber irgendwie fehlte mir das am Sonntag.
Vielleicht ist es genau auch der Punkt, dass den Spielern irgendwann bewusst geworden ist, wir müssen schon wieder ein bisschen mehr kratzen, kämpfen und beißen. Das klingt jetzt banal, aber es ist ja so. Die wussten, die sind in einer sehr guten Form, die Vorbereitung lief super. Und vielleicht gehst du dann rein so, das läuft so, wird schon irgendwie gehen, und mitten im Spiel stellst du fest, nee, warte mal. Wenn du eine Topleistung bringen willst, musst du jetzt hier nochmal, jeder für sich, nochmal was drauflegen. Jetzt ein banales Beispiel, erinnerte mich so ein bisschen an meinen London-Marathon, war ich unterwegs, gut unterwegs, und blieb in den Zwischenzeiten immer so 3-4 Sekunden zurück am Anfang. Da dachte ich mir, naja, klar, locker geht das hier nicht, du musst schon an die Grenze richtig ran. Und dieses Gefühl, ach ja, die richtige Grenze, wir müssen wieder richtig ran, sonst wird das hier nichts. Das war vielleicht am Sonntag so der Punkt, was du sagst, Jens, deswegen komme ich drauf. Ach ja, jetzt ist ja wieder Liga und jetzt müssen wir richtig an die Grenze ran.
Ich bleib ja dabei. Die Mannschaft hat in der Rückrunde höchstes Level, teilweise über ihrem Level gespielt. Die hat dort wirklich Dinge gemeistert, die waren outstanding, außergewöhnlich. Auch dank der Spieler, die im Winter verpflichtet wurden. Jetzt haben die Spieler natürlich einen Vertrag bekommen und müssen aber wieder über dieses Level, über ihre, ja, man sagt immer so schön, über die 100% gehen. Und das wird gefordert sein. Das wird jetzt über die volle Saison gefordert werden. Und wenn du das schaffst, dann bist du eine Mannschaft, die Platz 8 bis 12 erreichen kann. Aber eben nur dann. Und am Sonntag hat das die Mannschaft nicht erreicht. Das muss man ganz klar so sagen. Was mir auch aufgefallen ist und was, das fand ich gut, Tim Schreiber nach dem Spiel auch klar benannt hat, Kommunikation untereinander, die muss auch verbessert werden. Wir haben Friede Müller so oft gelobt, und der ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, ist da wirklich ein Top-Talent. Und wenn der weiter solche Entwicklungsschritte macht, wird Dynamo sicherlich für den auch mal eine hohe Ablöse generieren. Aber sein nächster Step muss natürlich jetzt sein, als Innenverteidiger zu kommunizieren. Das wird ganz, ganz wichtig sein, denn machen wir uns nichts vor. Es gibt im Fußball Positionen, da musst du nicht viel labern. Aber als Innenverteidiger musst du coachen, musst du mit deinem Nebenmann reden.
Ganz wichtiger Punkt, die Kommunikation. Und ganz wichtiger Punkt war ja auch der Spielaufbau. Also oh, da gab es ja größere Schwierigkeiten. Tim Schreiber, viele lange Bälle, dann ins Außen, hat Schreiber ja auch gesagt, na ja, es war eben alles auch sehr statisch bei uns. Und da soll wiederum, dann hängen dann wieder die Taktik mit drinne, weil Nürnberg eben auf Manndeckung auch mitgesetzt haben soll. Und da haben sie sich schon gegen Union auch schwer getan. Also das ist aber genau das, was ich meine, auch mit der Taktik. Das ist halt variabel, da muss man sie jetzt gucken. Jede Mannschaft schaut sich an, wie spielt die andere. Und das kann dann Folgeeffekte manchmal mit sich bringen. Und eine Sache ist halt, du hast jetzt eine bessere Mannschaft als letztes Jahr in diesem ersten Jahr, aber alle kennen dich besser. Das ist eine gewisse Herausforderung. Und dort wird es ganz wichtig eben auch, wie schaffst du es dann, den Spielaufbau auch variabel zu gestalten und auch wieder besser in diese Räume reinzukommen. Und diese Manndeckung, das ist ja noch eine andere Baustelle im deutschen Fußball, weil da wird ja sehr, sehr viel drüber diskutiert, ist ein ganz einfaches Prinzip. Und das hat es übrigens auch an diesem Spieltag in anderen Stadien gegeben, dass sich da das Spiel komplett gedreht hat. Kann man mal ganz kurz einwerfen. Cottbus war gegen Hannover völlig unterlegen, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr als Dynamo in Nürnberg, stellt zur Pause aber auf diese Manndeckung um und zieht das Spiel am Ende mit 3-1. Und jeder wundert sich total, ne? Also das auch da mal kurz als Querverbindung, dass man sieht, auch in anderen Stadien sind verrückte Dinge passiert am Wochenende. Man kann ja auch nochmal das 6-1 von Braunschweig in Magdeburg einwerfen. Aber Fakt ist eins, wir wissen, wie lange so eine Zweitligasaison ist. Du wirst am ersten Spieltag nicht die Absteiger entdecken. Das ist relativ unwahrscheinlich.
Ja, andere Ergebnisse will ich auf jeden Fall noch ansprechen. Lass uns noch ganz kurz bei Dynamo bleiben. Kommunikation haben wir angesprochen. Die Gegentore 2 und 3. Beim zweiten Tor hatte ich den Eindruck, je länger das dauert mit dem VAR, desto klarer wird's, dass die Entscheidung nicht pro Dynamo fallen wird, weil die haben da noch wirklich noch mal alles gecheckt und es war die richtige Entscheidung, muss man ja so festhalten. Und ich glaube, über den Elfmeter gibt's auch keine zwei Meinungen. Also das war ein Elfmeter dort, gerade bei dieser Elfmetersituation hat die von mir schon erwähnte Kommunikation halt überhaupt nicht gestimmt.
Genau so ist es. Und es ist auch gut, dass sich Dynamo dann im Nachgang nicht an der VAR-Entscheidung oder an dem Elfmeterpfiff aufgehalten hat, sondern Thomas Stamm mit Handlungsschnelligkeit eben auch die Folgeszenen meinte. Wie kommt Soma überhaupt, nachdem Tim Schreiber den Ball da an die Latte lenkte, wie kommt er da überhaupt zum Nachschuss? Und dann beim Elfmeter, wie kommt Soma, nachdem er mit dem Elfmeter an Schreiber gescheitert ist, relativ frei zum Nachschuss und damit zum 3-0. Also da ist Dynamo gut beraten, bei sich selber anzufangen. Und der Elfmeter, ganz klarer Elfmeter. Also ja, passt dann halt alles zusammen. Ich meine, ist ein bisschen vielleicht doch Zufall, vielleicht doch nicht, dass es dem Straudi passiert ist, der in der Pause 4 Sterner kam. Also auch da bleibt man konsequent beim rechten Außenverteidiger, für die es beide nicht gut lief. Aber auch da ist der rechte Außenverteidiger wieder am Ende nur in der Kette, der Defensivkette. Also Straudi ist dann der, der den Lubach umgerannt hat, aber davor, dass der überhaupt so angespielt werden kann, hat ja auch Gründe. Nämlich fehlender Druck auf den ballführenden Spieler.
Beim Elfmeter kann man vielleicht sagen, Tim Schreiber entwickelt sich jetzt so ein bisschen zum Elfmeter-Killer, wobei er natürlich Pech hat, dass den dann so mal im Nachsetzen verwandelt. Aber Tim Schreiber war da noch der Beste am Sonntagnachmittag.
Am Ende 0-3 hier zum Auftakt. Wie fasst du das Spiel zusammen?
Ja, ersten 15, 20 Minuten waren wir einfach noch nicht auf dem Platz. Das ist natürlich dann nach dem Gegentor, was zu einfach fällt, dann kommen wir eben halt nicht so gut ins Spiel. Nürnberg macht es halt gut, spielt Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz, macht es uns eben halt eklig, weil sie halt nicht auslösen. Ist dann als für mich dann eben halt dann auch schwierig, so den ersten Pass zu finden. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht. Da sind wir besser ins Spiel gekommen, aber ja, das zweite Tor und das dritte Tor ist ungefähr gleich erspielen oder beziehungsweise wir lösen eben halt einen Standard aus. Einmal der Freistoß nach einem Spielaufbaufehler und halt nach dem Standard, also wenn wir so einfach solche Situationen zulassen, dann wird es schwierig, so wie sie dann gefallen sind. Natürlich auch bitter, bisschen Pech mit dabei, aber wir müssen halt heute zusehen, dass wir daraus lernen, weil wenn wir so billig Gegentore zu bekommen, dann wird es schwierig.
Du sagst das, so ein bisschen symptomatisch steht auch der Elfmeter, den du erst hältst, der dann im Nachschuss drin ist.
Ja, am Ende halte ich ihn, den dann noch wegzulenken. Klar, ist dann eben halt ärgerlich, dass ich es eben halt nicht so hinbekomme. Aber es geht um die Situation davor. Wir dürfen den Elfmeter nicht bekommen, weil es ist ein Standard. Wir sprechen da nicht miteinander. Ich habe versucht, Rabo zu coachen, dass er in die Kette kommt. Er hat sich gehört. Friede hat, glaube ich, nichts gesagt. Und das müssen wir hinbekommen. Das müssen wir einfach hinbekommen. Wir müssen da erwachsen werden. Friede auch. Habe es ihm auch danach gesagt. Wir sprechen darüber. Weil wenn wir so einfach eben halt Gegentore bekommen, auch das zweite, dass der dann an die Latte geht, dass keiner hinterherläuft, das müssen wir abstellen.
Heute seid ihr hart auf dem Boden gelandet, oder?
Ja, ist am Ende auch die zweite Liga, ne? Wir haben es letztes Jahr auch erlebt, gegen Greuther Fürth im ersten Spiel. Heute erleben wir es auch. Sind wir auf die Fresse gefallen, tut vielleicht auch mal gut. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen und ist trotzdem noch lang die Saison. Muss man auch gut einordnen jetzt. Nicht alles eben halt ist schlecht. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir mit Ball dann gute Ansätze gehabt und auch besser von hinten rausgespielt und uns Torchancen auch damit erarbeitet. Ich denke, dass es dann 3-0 ausgeht. ist dann auch bitter, weil wir dann vorne keins schießen. Aber ja, wie gesagt, noch 33 Spieltage sind es. Ist noch sehr, sehr lang, von daher nicht alles ist negativ jetzt.
Schlussfrage von mir. Der Ball war zuletzt ein großes Thema, dieser neue Ball. Wie spielt das für dich eine Rolle? Das heißt, er wäre für die Torhüter ja manchmal tricky zu halten?
Ja, er ist halt nicht so stabil in der Luft, hat nicht so eine Luftstabilität wie der Derbystar jetzt. Dadurch flattert er mehr. Du bekommst halt hin, dass du den Ball halt auch länger schlagen kannst, beziehungsweise härter schlagen kannst. Also das, denke ich mal, hat man dann auch mal heute gesehen mit den langen Bällen. Das ist natürlich eben halt dann auch eine Waffe. Ist halt mit dem Adidas-Ball, finde ich, eben halt ein bisschen einfacher als mit dem Derbystar-Ball. Aber ist halt auch ein Ball, wenn du den einmal halt nicht so richtig triffst, dann zieht er halt irgendwo hin. Und ja, also ich finde ihn trotzdem besser letztes Jahr.
Überhaupt ist ja ein Stück weit auch der Gewinner der Vorbereitung, wenn man so will. Also es ist nie ein offener Konkurrenzkampf ausgerufen worden, aber ich denke, es hat ihn gegeben, dass Elias Bethke genau die gleichen Chancen hatte, im ersten Spieltag im Tor zu stehen. Am Ende hat sich Tim Schreiber durchgesetzt in der Vorbereitung mit diesem Mini-Bonus der starken Rückrunde und geht jetzt auch als Gewinner in Nürnberg vom Platz, weil er halt doch der beste Dresdner war.
Hatte kurz ein Gespräch mit dem Trainer gehabt in der Woche, aber ich bin in die Vorbereitung reingegangen, dass ich dann das erste Spiel machen werde. Das war mein voller Ansatz. So habe ich eben halt dann auch vom Kopf her gedacht und alles andere, am Ende sagt ihr jetzt, dass ich den Konkurrenzkampf gewonnen habe, aber für mich war es eben halt von vornherein klar. Coach hat mit mir gesprochen und jetzt ist das Ding ja, denke ich, auch geklärt.
Ja, da muss man vielleicht nochmal sagen, dass Dynamo das relativ clever gelöst hat für mich im Sommer, dass sie diesen Konkurrenzkampf nicht noch stärker ausgerufen haben, dass sie am Ende auch dann an Schreiber festgehalten haben, weil das wäre so eine Baustelle gewesen, wo du ganz viel Stress dir hättest reinholen können. Muss ich nur vorstellen, jetzt hätte Bethke im Tor gestanden und du verlierst das Ding noch 3-0, dann hast du vielleicht ruckzuck noch mehr Diskussionen. Also das haben sie ja gut gelöst und Schreiber hatte mit der Niederlage gar nichts zu tun. Ich denke, das ist erstmal gut, weil du hast dann Ruhe in dem sonstigen Gefüge drin. Wichtig wird natürlich trotzdem, wie kriegst du jetzt Ruhe in diese Kette rein? Und bei der Kommunikation, es muss ich trotzdem auch sagen, ist mir in der Vorbereitung eines natürlich aufgefallen, dass Elias Bethke durchaus der lautere Torwart hinten war und da vielleicht auch Tim Schreiber selbst noch lauter werden kann in der Organisation. Also er hat es jetzt angesprochen, es geht dann darum, wer nimmt dieses Kommando hinten in die Hand. Natürlich wäre das sicherlich, wenn das der Thomas Keller übernimmt, aber da gehört natürlich auch Tim Schreiber selbst dazu. Und das kriegen wir ja dann von außen noch nicht immer mit. Aber zumindest alles, was man Trainingsplatz und Testspiele so eher mitbekam, war es tatsächlich so, dass Tim Schreiber da auch noch selbst lauter werden kann.
Die Frage werden wir uns jetzt natürlich zumindest auf jeden Fall bis Ende August immer stellen. Geht man jetzt mit 4 Torhütern durch die Hinrunde oder geht noch einer von Bord?
Boah, das ist eine schöne Frage, die uns wirklich bis mindestens 1. September, also ja, definitiv bis 1. September begleiten wird. Fällt mir heute keine Antwort ein. Ich bin da echt hochinteressierter Beobachter und bin gespannt, wie sich's entwickelt. Und Patrick hat's gesagt, der Fußball dreht sich ganz schnell. Das kann in 2 Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Und gerade bei dem Thema Dynamo und Torhüter, das ist ja mitunter auch eine leidvolle und eine leidensvolle Geschichte oder Historie, bin ich mal gespannt. Es sollte mich nicht wundern, wenn da noch eine Wendung reinkommt, die wir so nicht auf dem Schirm haben. Nicht zuletzt, weil vielleicht wieder ein Verletzungsding passiert. Also Dynamo hat jetzt 4 und hat noch 3 Wochen. Und mal gucken. Also ich vertage meine Antwort, wenn du mich fragst, ob wir mit 4 oder mit 3 dann in den September gehen.
Also mich ist auch eine Luxussituation, mit der ich im Moment mich eher weniger beschäftigen würde. Ich glaube, wenn, dann muss man ja erstmal sehen, welche Verfassung ist Lennart Grill jetzt wirklich. Das sieht ja jetzt insofern erstmal wieder zum Glück besser aus. Und dann wäre ja aus meiner Sicht eher so der Kandidat, der am ehesten Spielpraxis braucht. Und dann ist wiederum das Problem, dass sein Vertrag aber auch ausläuft. Das heißt, man müsste ihn verlängern, um ihn verleihen zu können. Und das zeigt schon, wie schwierig es wird, da eine optimale und sinnvolle Lösung zu finden, weil ja auch vielleicht bei Dynamo gar nicht ganz klar ist, verlängerst du jetzt mit einem Torwart, der so lange verletzt war, schon wieder für eine weitere Saison? Wie ist denn dann der Plan wirklich auf längere Sicht dann im Torwart-Team? Klammer auf, Klammer zu, Tim Schreiber läuft ja der Vertrag auch aus und es gab noch keine Gespräche. Also da würde ich mir wirklich auch sehr schwer tun, das aktuell so klar und so deutlich einschätzen zu können, weil mein Gefühl ist tendenziell, man geht sogar am Ende lieber mit den 4 Torhütern erstmal rein, zumindest bis zum Winter, guckt sich an, wie macht sich jeder verletzungstechnisch, wie sieht dann die Situation aus, dann muss man ohnehin mal Entscheidungen treffen. Sprich, will man mit Schreiber verlängern, dann sollte man es ja am besten im Herbst tun, weil sonst muss sich Schreiber ja irgendwann auch umgucken, wo wird eine Nummer 1 frei, der will ja nicht irgendwo auf der Bank sitzen. Und dann kommst du gleich in die nächste Sache, was ist mit Bethke, dann dauerhaft der Plan. Und dann kommst du in die nächste Situation, ist Grill bis dorthin fit geblieben, hat er bis dorthin wirklich eben gar keine Chance gehabt zu spielen, dann müsstest du ihn ja dann eh verleihen und dann hättest du eigentlich mehrere Sachen, die du im Winter klarer entscheiden kannst als jetzt im Sommer. Also so wirkt zumindest für mich. Deswegen glaube ich, dass du erstmal die 4 Torhüter belässt, weil du da keine ganz große Not hast.
Die komfortabelste Situation hat Daniel Mesenhöhler.
Das ist lustig, ne? Der, von dem wir alle meinen, dass er eigentlich nur da ist, weil eine Mannschaft 3 Torhüter braucht, über den wird am wenigsten geredet. Und wenn über ihn geredet wird, dann sagen alle, na, der ist super safe und das ist total wichtig, dass der da ist. Das habe ich von den anderen dreien in der Deutlichkeit, das ist total wichtig, das ist so ein wichtiger Spieler und der hat so einen großen Anteil. So wird über die anderen drei nicht geredet. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich drücke mich doch nie um eine Antwort. Ich sage, Stand jetzt, heute ist es Tatsache am wahrscheinlichsten, dass sie mit 4 durch die gesamte Hinrunde gehen. Einfach auch, weil es vermutlich keinen Verein geben wird, der einen der 3 anderen, Daniel Mesenhöller geben sie ja nicht her, mit dem Augenzwinkern. Ja, und bei den anderen dreien sehe ich jetzt gerade auch niemanden. Die Vertragskonstellation, Patrick hat es ja angesprochen, ist ja da ganz wichtig. Leihgeschäft bei Grill und Schreiber schließt sich aus. Und bei Bethke habe ich so das Bauchgefühl, das ist so der Torhüter, der auf lange Sicht vielleicht mal Nummer 1 werden soll oder bestimmt mal Nummer 1 werden soll. Und am Ende ist Fußball aber ein Leistungsgeschäft. Und da glaube ich, deswegen komme ich jetzt drauf, weil Patrick es auch so gesagt hat, die lassen jetzt die Hinrunde spielen und dann kann man dieses Torwartquartett im November nochmal komplett neu bewerten. A, wie ist der Fitnesszustand? B, wer hat welche Leistungsfähigkeit? Und C, vielleicht ergeben sich zwangsläufig neue Konstellationen und sei es durch Verletzungen. Da muss man jetzt nicht am 20. August unter Druck was entscheiden, was sich am 10. September schon wieder als falsch erweisen könnte.
So sieht das aus. Torwartmarkt ist sowieso ganz speziell und sehr interessant. Eine Sache noch zum Sonntag. Thomas Stamm hatte ja vor dem Spiel gesagt, die Einwechselspieler müssen auch immer nochmal frischen Wind bringen. Auch das hat natürlich am Sonntag nicht geklappt. Also da ist dann jetzt kein Qualitätsanstieg da gewesen. Der frische Wind ist da auch von der Bank ausgeblieben.
Ja, also ich muss nochmal ganz klar sagen, dass Sören Gunther das sehr, sehr gut kommuniziert, dass er jetzt nicht unbedingt jemanden holen müsste. Aber mal ganz ehrlich, er will ganz sicher noch jemanden für die Außenbahn holen. Also das muss man trotzdem nochmal deutlich benennen, weil Jakob Lemmer halt bisher kein Stammspieler in dieser Rückrunde auch war. Und weil, das darf man auch nicht vergessen, Jason Ticker eigentlich eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat, vor allem in der Ballsicherheit. Gar nicht unbedingt im Sinne von Scorerpunkten, aber in der Ballsicherheit. Und taktische Flexibilität. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er forcieren wird, dass da auf der Außenseite was passiert. Und ansonsten sehe ich jetzt erstmal keinen Alarmismus hier irgendwie zu sagen oder Aktionismus, man muss jetzt hier noch was tun, weil der Saisonstart schlecht gelaufen ist. Die Frage muss man sich dann eher vielleicht tatsächlich in 2 Wochen nochmal stellen, wenn man dann nochmal 2 weitere Pflichtspiele gesehen hat. Wie war das? Haben wir dieselben Baustellen, dann kann man immer nochmal einen Transfer machen, wo man vielleicht sich nochmal auf einer Position zusätzlich absichert, aber da muss man dann wirklich auch mehrere Spiele sehen. Und ansonsten, glaube ich, ist die Mannschaft erstmal ja da ganz gut aufgestellt. Die wechselnden Spieler selbst haben jetzt nicht für den großen Umschwung gesorgt. Ich muss sagen, dass ich auch bei Nils Fröhling oder so, dass er für mich eigentlich nur ein Kandidat war, wo ich mir vorstellen kann, dass man sich auch nochmal Gedanken macht, ob man ihn nicht verleiht. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag damals gekriegt, ist also noch 2 Jahre unter Vertrag. Das wäre für mich so ein typisches Beispiel, wo ich sage, da muss einfach von der Gefährlichkeit her grundsätzlich mehr kommen.
Aber sagt mal, weil ihr gerade nochmal Jason Checker angesprochen habt, oder du beziehungsweise Patrick, und wir ja über die rechte Seite reden, warum kommt der Name eigentlich nie ins Spiel? Wir reden ja immer von den Top-4-Leihspielern, die Dynamo fest verpflichtet hat, von Anfang an, Bobzin, Keller, Sterner, Wagner. Über Checker hat nie jemand geredet, aber Dynamo sucht gerade auf der rechten Seite, das hat ja Sören Gonder auch so klar gesagt, wenn wir noch einen holen wollen, dann ist es vorzugsweise ein rechter Außenbahnspieler. Das Spiel am Sonntag in Nürnberg hat es auch noch mal ein Stück weit gezeigt, aber über Checker redet keiner. Warum eigentlich nicht?
Ich denke, sie suchen trotzdem eher jemanden, Bundesliga, junger Spieler, der vielleicht bei seinem Verein dann doch noch nicht ganz den Durchbruch schafft und den man ausleihen kann. Könnte mir vorstellen, meine kühne Behauptung, dass man auf das Leihmodell geht, Bundesligisten. Gut, Elversberg wäre jetzt auch Bundesligist, aber ich denke, das ist so der Joker, den Dynamo Dresden noch ziehen will. Ähnlich wie Uwe Rösler es beim VfL Bochum gesagt hat, der auch gesagt hat, wir wollen noch zwei Optionen ziehen und da wollen wir eben in der Bundesliga zugreifen. Denke ich, wird das Sören Gonter ähnlich machen.
Also dieses Gefühl grundsätzlich gebe ich dir recht, Jens. Ich glaube, dass er aber tatsächlich auch weiter im Ausland suchen. Das ist so das Gefühl, was ich nach wie vor dort auch habe, weil sie dort aktiver geworden sind. Also sprich, dass sie nochmal einen Außenspieler suchen, der vielleicht doch nochmal den Tick mehr Qualität sogar hat als Checker, weil sie in der Effektivität, glaube ich, schon nochmal Luft nach oben sahen. Wobei ich trotzdem sage, ganz verstanden, dass man bei Checker jetzt nicht wirklich da nochmal vielleicht länger nochmal guckt, was möglich ist, habe ich auch nicht hundertprozentig. Ich weiß nur so, dass der Kontakt schon komplett kalt sein soll. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man hat Checker sich die ganze Zeit irgendwie warm gehalten oder man redet noch viel miteinander. Das soll nicht so sein. Womöglich, dass das aber in der letzten Transferwoche auch nochmal anders wird, wenn Dynamo merkt, andere Optionen zerschlagen sich und Checker merkt in Elversberg, was relativ sicher ist, komme ich ja eh nicht zum Zug. Dass man sich dann nochmal damit beschäftigt, kann ich mir irgendwie schon nochmal vorstellen, ist aber Stand heute eher unwahrscheinlich. Letzte Sache, bei Checker darf man eine Sache nicht vergessen, der hat in Elversberg natürlich auch jetzt einen Bundesliga-Vertrag, weil er durch den Aufstieg auch die Bezüge höher sind und da wird es finanziell, ich sag mal zumindest nicht einfacher als im letzten Winter eine Lösung zu finden, könnte man sicherlich, will ich trotzdem da nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber die Frage ist halt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Checker dann attraktiv genug? Also das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, die dort mitschwingt und warum man dort das vielleicht nicht so ganz forciert hat.
Patrick, lass uns nochmal über den ersten Spieltag sprechen. Welches Ergebnis, mal abseits von Dynamo Dresden, hatten dich am meisten überrascht? Also wenn du mich fragst, definitiv am Samstag hatte ich mal kurz Schnappatmung, dachte ich, Mensch, Magdeburg gegen Braunschweig, passiert ja immer wieder, dass die gegeneinander spielen am ersten Spieltag, aber dass es Magdeburg nochmal getoppt bekommt, die Niederlage vom Vorjahr jetzt 1-6 verliert, das war mein Aufregerergebnis am Wochenende. Geht's dir anders?
Nee, also geht's mir nicht anders, weil das war für mich oft das Ergebnis des Wochenendes, was ich in der Art und Weise am allerwenigsten erwartet hätte. Trotzdem muss ich sagen, dass Cottbus für mich eine Überraschung war gegen Hannover. Und für mich war auch sehr überraschend, dass Fürth einen Punkt aus St. Pauli holt. Auch das hätte ich nicht erwartet, zumal Fürth kurz vor Schluss, glaube ich, noch eine Riesenchance hatte, um sogar zu gewinnen in Hamburg. Das wäre natürlich auch Wahnsinn gewesen. War ja schon wieder auch genügend drinne. Also wenn man Cottbus den Stromausfall quasi noch sieht, wenn es ein Flutlichtspiel gewesen wäre, hätten sie wie damals gegen Hannover 97 quasi einen Flutlichtausfall gehabt, wenn das abends gewesen wäre. Also da war eine Menge drin an diesem Spieltag und diese Liga wird wieder ziemlich unberechenbar. Also man muss nur mal angucken, wer da gegen wen wie gewinnt und wer da auch gegen wen dann jetzt wieder wie spielt. Und ich meine, nehmen wir Darmstadt gegen Kiel nochmal ganz kurz. Auch das war ja ein Spiel, was man so eigentlich jetzt, was immer mal wieder gibt, aber trotzdem ein 0-2 zum 2-2 zu machen in der Sache ist auch nicht alle Tage. Also da waren schon viele Spielverläufe drin, die unvorhersehbar waren.
Ja, Hertha fand ich auch verrückt. Nachdem alle gesagt haben, Hertha, das wird eine schwierige Saison, gewinnt er gleich mal zum Saisonauftakt abends in Bochum. Aber lass uns über die beiden Ostvereine noch sprechen, weil du ja auch bei Cottbus zum Beispiel nahe dran bist. Zunächst Magdeburg, das ist ein ordentlicher Dämpfer gewesen für den ersten FC Magdeburg. Die waren definitiv nicht Außenseiter vor dem Spiel gegen Braunschweig. Braunschweig hat brutal effektiv gespielt. Aber überhaupt sagt man ja bei Braunschweig, die werden wieder eine Saison haben, wo sie wahrscheinlich um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Jetzt sind sie nach dem ersten Spieltag Tabellenführer. Ja, ich weiß, Tabelle, erster Spieltag ist nicht aussagekräftig. Und trotzdem, finde ich, hat Braunschweig da ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und für Magdeburg wird es jetzt wichtig sein, dass die Vorgänge sich aus dem Vorjahr sportlich sich nicht wiederholen.
Ja, also erstmal muss man sagen, ich glaube, bei Braunschweig wird erst entscheiden, ob die sich wirklich mal stabilisiert bekommen und über eine längere Zeit mal in der Lage sind, ein Spielsystem auf dem Platz zu bekommen, in dem man erkennt, was wir eigentlich spielen wollen. Das ist ja schon länger dazu, dass man sich das fragt. Insofern muss man diesen Ausreißer auch mal dann betrachten. Magdeburg ist halt für mich auch so ein Verein, den ich latent wieder in der Gefahr sehe dieses Jahr, weil sie einfach auch jetzt nach der Schockzeit man mal wieder sehen muss, wie greifen da denn diese Mechanismen ineinander? Wie stabil ist man dort schon, wenn dort auch wieder neue Krisen auftauchen? Und das ist ja immer das Entscheidende. Wenn es einigermaßen läuft, dann ist es einfach. Aber wenn es schwer wird, wenn du dann die ersten Niederlagen hast, mit denen du nicht gerechnet hast, wenn es mal länger nicht gut läuft, wie stabil ist dann eine Mannschaft? Und da sehe ich in Magdeburg schon auch immer noch Gefahr, dass sie wieder tief im Abstiegskampf dort reingeraten. Ja, also generell ist es natürlich für eine Defensive ohnehin schon mal ein Brett, wenn du im ersten Spiel 6 Tore zu Hause kriegst. Da gehst du ins nächste Spiel ganz sicher mit einem Unbehagen rein. Und dann muss man jetzt mal gucken, schaffen sie das jetzt so relativ schnell wettzumachen? Also nehmen sie überhaupt Punkte mit am nächsten Spiel? Dann wäre sicherlich schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Und wenn nicht, dann droht Magdeburg natürlich nochmal ein ordentlicher Fehlstart, weil 2 Niederlagen, dazu dann eine schon mal in der Höhe, dann wird's schnell ungemütlich.
Nächstes Spiel für Magdeburg, auch ähnlich wie in der Vorsaison, bei einem Aufsteiger. Sie spielen in Osnabrück. Letzte Saison haben sie dann bei Dynamo gespielt, haben sie dann gewonnen. Bin mal gespannt, wie die Reaktion ausfallen wird. Ja, und Cottbus gewinnt 3-1 gegen einen Aufstiegsfavoriten, gegen Hannover 96. Da könnte man sich ja durchweg freuen über 3 Punkte, aber Pele Wollitz hat antizyklisch reagiert, hat nach dem Spiel richtig gewütet. Na klar, die hatten richtig viel Mehl, richtig viel Glück, speziell in der ersten Halbzeit, hatten natürlich einen überragenden Keeper, aber am Ende stehen 3 Punkte. Ich glaube, im stillen Kämmerlein hat sich Pele Wollitz trotzdem gefreut.
Natürlich hat er sich gefreut. Man hat ja eben ja auch beim 3-1 schon wieder auf dem Platz rumspringen sehen. Und natürlich war die Freude definitiv da. Er weiß am Ende ganz klar, wie das Geschäft läuft und dass jedes Ergebnis am Ende wichtig sein kann, um drin zu bleiben. Aber er hat aus meiner Sicht, und das muss ich dann trotzdem auch sagen, ist hier mal eine Frage, mit Wollitz, entweder du magst ihn oder du kannst ihn quasi nicht leiden. Er ist jemand, der polarisiert. Ich sage halt immer, es ist aber jemand, der schon trotzdem auch einen Plan verfolgt. Und ich glaube, dass er durchaus bewusst allen hat deutlich machen wollen nach diesem Spiel. Hebt ihn mal bloß nicht ab. Das war wirklich ganz, ganz viel Dusel dabei, dass wir überhaupt noch im Spiel drin waren. Und ein ganz klares Zeichen zu setzen, dass du Verstärkungen brauchst, weil also die Innenverteidigung von Energie Cottbus, die ist wirklich alles andere als zweitligareif. So deutlich darf man da mal sein. Mit King Manu 20, ein junges Talent, wenig Zweitliga-Erfahrung, mit Luca Erlein, ein U19-Nationalspieler, hochtalentiert und pipapo. Aber ganz ehrlich, da fehlt eine erfahrene Kraft dort hinten drinne, die den Laden dann zusammenhält, wenn es ungemütlich wird. Und genauso Körperlichkeit, und das sind alles Punkte, da wollte er einen ganz klaren Riegel vorschieben und er hat ja auch in der Halbzeit richtig gewechselt und Einfluss aufs Spiel genommen, also gleich 3 Wechsel in der Halbzeitpause, die Taktik auf Manndeckung umgestellt und dann haben sie das Ergebnis auch dann ja mit viel Glück umgebogen, weil Hannovers Keeper ja dann den Moritz Hannemann quasi einfach abräumt. Also da muss man ganz, ganz viele Einzelmomente dort erwähnen, dass es zu diesem Ergebnis kam. Für Cottbus ist es riesengroßes Glück, dass man erstmal angekommen ist in der Liga und jetzt sicherlich die nächsten 2-3 Spieltage erstmal nicht ganz so einen großen Druck hat. Und das kann für Energie dann die Hoffnung sein, dass man da erstmal ein paar Punkte mitnimmt gegen den Klassenerhalt, weil es kann für Cottbus um nichts anderes gehen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt kommt am Sonntag der SV Darmstadt. Es ist, glaube ich, kein Nachteil, dass der K-Block dann dabei sein wird, dass die Sperre jetzt erstmal ausgesetzt wird. Zunächst mal zum Sportlichen. Jetzt werden alle sagen, da muss eine Reaktion her.
Ich habe es ja selber schon gesagt. Und natürlich bin ich mir ziemlich sicher, wird Dynamo nicht noch so ein, ich sage jetzt einfach so, schlechtes Spiel machen wie in Nürnberg. Die Basics werden stimmen. Ich fühle mich da erinnert an das Testspiel gegen Cottbus, wo alle danach gesagt haben, Thomas Stamm als allererster, gegen Union wird das nicht passieren, egal wie das Spiel ausgeht, aber die Mannschaft wird anders auftreten. Da bin ich mir am Sonntag gegen Darmstadt ebenso sicher. Was aber nicht heißt, und das ist mir auch wichtig, dass jetzt gegen Darmstadt ganz sicherer Heimsieg gelingt. Da würde ich sagen, Vorsicht. Und da sind wir dann wieder beim Thema Konstanz, ne? Du musst zu deiner Konstanz finden. Du musst irgendwann auch eine Ergebniskonstanz finden, aber die vielleicht noch nicht nach dem zweiten, dritten Spieltag da alles daran festmachen. Jetzt muss die Mannschaft erstmal zu sich finden. Und sollte am Ende da ein 1:1 stehen, dann ist das auch ein Schritt nach vorne und da ist das auch ein Punkt, den man erstmal mitnehmen sollte. Wenngleich natürlich ein Heimsieg wichtiger und besser wäre und natürlich auch in dieser Saison gilt, du solltest deine Heimspiele gewinnen, gerade als Dynamo Dresden, wenn du mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben willst.
Ja, also ist natürlich erstmal komplett richtig. Ich glaube auch, dass die Einstellung definitiv stimmen wird. Ich habe noch die Darmstädter Mannschaft nochmal angeguckt, die ja auch einen interessanten Auftakt hingelegt hat, liegt 2-0 gegen Kiel zurück, holt aber noch ein 2:2 mit einer richtigen Energieleistung hinten raus. Auch beim Standard getroffen, Vukotic. Also da kommt wieder eine Menge Wucht auch auf Dynamo zu, die man nicht unterschätzen darf. Insgesamt ist Darmstadt trotzdem eine Mannschaft, die unglaublich viele Wechsel im Sommer hatte, die sich noch nicht gefunden haben kann. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Und so sah es ja auch gegen Kiel aus. Deswegen lagen sie ja wohl auch 2-0 hinten. So kann man das mal von außen lesen. Also wenn man sich da alleine mal die Seiten anguckt, da ist ja fast alles neu. Dann steht der Finn Lakenmacher, der jahrelang, könnte man sagen, nur quasi Reservist war in der Startformation, weil da scheinbar erst der neue Mann, ich glaube, das ist der Hoja Lee, den sie dort geholt haben, der muss quasi erst fit gemacht werden. Also da ist noch ganz viel unklar bei Darmstadt und das muss Dynamo versuchen halt ein Stück weit dann auszunutzen mit der Atmosphäre im eigenen Stadion, das möglichst aufzufangen.
Darmstadt fehlen auf jeden Fall 30 Scorerpunkte, das darf man nicht vergessen durch den Abgang der Stürmer dort vorne. Jetzt mal zum Urteil. Zunächst mal, das Bundesgericht wollte doch am Donnerstag entscheiden. Die hatten doch auch genügend Zeit. Kannst du mir erstmal erklären, warum die Entscheidung nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitag gefallen ist? Ist da ein Richter zu spät gekommen? Hatte der andere Vorhaben? Hatte der irgendwelche anderen Termine? Oder warum ist das Urteil erstmal am Freitag gefallen vom DFB-Bundesgericht?
Jens, das sind viele gute und berechtigte Fragen und da sind wir wieder beim Begriff Kommunikation und die finde ich Tatsache mangelhaft, weil meines Wissens Dynamo genauso erstaunt war und am Donnerstag tagsüber Nachmittag, späten Nachmittag, frühen Abend gewartet hat, dass da aus Frankfurt ein Urteil kommt und dass sie, das sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, bei sächsische.de gelesen haben, dass kein Urteil mehr kommt. Das finde ich dann schon wirklich abenteuerlich, wenn es Tatsache so ist, dass der DFB nicht mal den betreffenden Verein informiert. Was die Gründe dafür sind, das können ja ganz banale sein. Das kann ja sein, dass der Richter, die sind ja auch im Hauptjob, sage ich mal, noch an Gerichten tätig. Vielleicht gab es da eine Stresssituation, vielleicht stand er im Stau. Aber das muss man doch kommunizieren. Man muss doch irgendwann 15, 16 Uhr zumindest Dynamo Dresden sagen, Freunde, wir haben hier gerade ein Problem, das tut uns total leid. Heute gibt es kein schriftliches Urteil. Das muss man den Medien vielleicht gar nicht im ersten Step, aber auch das wäre irgendwie nett, weil in der Öffentlichkeit war bekannt durch den Richter nach der Verhandlung im Juli, dass es am 6. August ein schriftliches Urteil geben wird. Das haben alle gewusst, nicht nur die Vereine oder wir haben es investigativ rausgefunden. Nein, es wurde öffentlich so bekannt gegeben. Und das finde ich dann wirklich kommunikativ sehr dünn vom DFB, das so auszusitzen und dann am Freitag irgendwie was rumzuschicken.
Das Problem, was ich halt sehe, ist, du als Verein, der du dann die Strafe bekommst, musst ja auch irgendwie planen. Und da zählt jede Stunde, jede Stunde. Und da finde ich, ist der Austausch mit dem DFB entscheidend. Und da zählen dann wirklich auch 10 Stunden oder 12 Stunden, die da dazwischen lagen. Gut, ist dann am Freitag gekommen. Bundesgericht hat das Urteil bestätigt. Also ein Spiel Carblock-Sperre, ein Spiel auf Bewährung, 92.400 € Strafe. Dynamo hatte das Wochenende Zeit, fand da auch richtig, nochmal in sich zu gehen und auch dieses lange Urteil durchzuarbeiten. Jetzt sagen sie, wir ziehen vors ständige Schiedsgericht. Jetzt könntest du sagen, okay, was soll man vom DFB schon erwarten? Wird der DFB ein Urteil zurücknehmen? Auf der anderen Seite kannst du auch verstehen, dass sie versuchen natürlich jetzt die Strafe, gerade die Carblock-Sperre, nicht für das Darmstadt-Spiel zu bekommen, weil da Tickets schon verkauft sind und weil das mit der Rückabwicklung noch komplizierter wird. Aber auf der anderen Seite, ich sage immer so schön, man zögert eine schwerwiegende Operation nur heraus.
Für mich sind es zwei verschiedene Punkte in dem Fall sogar. Zum einen geht es darum, diese Rückabwicklung für das Darmstadt-Spiel, mal unabhängig von der Wichtigkeit des Auftaktspiels mit Carblock, hängt da ja echt ein paar Prozesse dran, das jetzt in dieser Kurzfristigkeit vom Tisch zu bekommen, und das ist ja gelungen. Der zweite Punkt ist, und da finde ich, ja, warum legt Dynamo jetzt nochmal, ich glaube, Schiedsklage heißt es, es heißt nicht Berufung oder Einspruch, ich glaube, in dem Moment ist es eine Schiedsklage. Auf jeden Fall akzeptieren sie das Urteil nicht. Und ich finde, da können wir alle Emotionalität rausnehmen. Ich glaube, das ist einfach eine sachliche Angelegenheit. Dynamo fühlt nach wie vor seine Argumente nicht richtig angeguckt und gewürdigt. Gar nicht mal, dass man am Ende doch zu einer Entscheidung kommen kann, doch, da muss so eine Strafe her. Ich glaube, es gibt erhebliche Differenzen in der Bewertung der Vorfälle. Und Dynamo hat das Gefühl, dass das, was da am 4. April im Rudolf-Habig-Stadion passiert ist, dass das vom DFB noch nicht richtig anerkannt oder noch nicht richtig begutachtet wurde. Nämlich, wie viele Personen waren da im Innenraum? Wer hat vielleicht wen zuerst provoziert? Was kann man am Ende schuldmäßig dem Verein zuführen und so weiter und so fort? Dass es da Differenzen gibt, weil die Formulierung, wir wollen unsere Rechte überprüfen, überprüft sehen, das scheint mir da echt der Anhaltspunkt zu sein. Klar, die große Intention ist, diese Sperre wegzukriegen, aber vor allen Dingen das Gefühl zu haben, ja, irgendwie auf Augenhöhe vor Gericht behandelt worden zu sein. Ich glaube, das fehlt dem Verein gerade und deshalb sagen sie, wir gehen auch noch einen Schritt weiter.
Bis zu dem Schiedsgericht ist ja noch nicht jeder Verein gezogen. Erklär noch mal ganz kurz, in der Urteilsbegründung übrigens vom Bundesgericht, da ist von den Vorfällen, die Hertha-Fans, also dass die eigentlich auch der Auslöser waren, gar nichts geschrieben. Klar, Hertha hat sein eigenes Urteil bekommen und die sind, und da bleibe ich dabei, sehr, sehr gut weggekommen mit der Geldstrafe. Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass Hertha nicht einen Ausschluss oder einen Teilausschluss für ein Auswärtsspiel bekommen hat. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber auch die Urteilsbegründung ist sicherlich ein bisschen fragwürdig. Wo gibt's denn unterschiedliche Meinungen zwischen DFB und Dynamo Dresden?
Na, zum Beispiel, wie viele Personen den Innenraum betreten haben. Da wurde ja bis zuletzt nochmal gezählt und nochmal gezählt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil wenn, da gibt's ja wohl ganz klare Videoaufzeichnungen und dass man da überhaupt zu zwei verschiedenen Darstellungen kommen kann, verwundert mich als Außenstehender. Auch die Zahl der Verletzten, da gibt's ja unterschiedliche Angaben, verstehe ich auch nicht. Also wie kommt die eine Seite zu so viel und die andere zu so viel? Und das sind dann, glaube ich, die Prozesse, wo Dynamo sich halt noch nicht richtig wiederfindet und wo sie das Gefühl haben, wir müssen dann nochmal grundsätzlich werden. Und vielleicht, das hört man ja immer wieder, dass so ein Grundrauschen, dass diese erste Verhandlung, DFB-Sportgericht, diese mündliche Verhandlung, dass die jetzt auch nicht so koscher abgelaufen ist im Sinne von, wir gehen mal komplett als Gericht unvoreingenommen rein, sichten die Aussagen, sichten die Beweise und fällen ein Urteil, sondern man hört es so, dass eine hohe Strafe für Dynamo wohl schon vorher ausgemachte Sache war. Und wenn das natürlich dieses unstimmige Gefühl noch irgendwo mitschwingt, ist das natürlich doof. Und ich glaube, Dynamos Ziel ist es jetzt, mit dem unabhängigen Richter vor diesem Schiedsgericht nochmal den Fall grundsätzlich aufzurollen. Und wenn dann die Entscheidung ist, doch, es muss einen Zuschauerteilausschluss geben, ich glaube, dann ist Dynamo auch bereit, das zu akzeptieren.
Patrick, wie bewertest du das Ganze? Ich bin da schon in großen Teilen auch bei Tino. Was mir auch auffällt, ist die Nummer zum Beispiel beim Rostock-Spiel, über das wir auch gesprochen haben, bei diesem Heimspiel damals von Hansa Rostock, wo die Pyrotechnik in den Gästeblock geflogen ist. Ich habe auch nochmal geguckt, das war das Spiel im Frühjahr 2025, da hat Rostock auch keinen Teilausschluss bekommen. Den Teilausschluss, den hatte Magdeburg damals bekommen für die Vorfälle beim El Clasico jetzt im vergangenen Winter gegen Dynamo Dresden.
Aber ansonsten sind ja Zuschauerteilausschlüsse mittlerweile ganz, ganz selten.
Also für mich spielt da auch eine Rolle, diese Sportgerichtsverfahren sind keine Verfahren, die von der ordnungsgemäßen Abfolge des Vorgehens aus meiner Sicht vergleichbar sind mit herkömmlichen Gerichten. Das muss ich generell sagen, da habe ich große Zweifel daran, bei einigen Sportgerichtsurteilen und Verfahren, die ich da schon mitbekommen habe, dass die immer so haargenau ablaufen. Ich glaube definitiv, dass es beim DFB ein hohes Gefühl und Feel gab, dass man hier nach diesen fancy-trächtigen Bildern ein klares Zeichen setzen will und einen Zuschauerteilausschluss eigentlich auch haben möchte. Das ist so mein ganz klares Gefühl. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es eine Instanz innerhalb des DFB geben würde, die da anders entscheiden wird. Insofern ist das die eine Grundproblematik, die ich sehe, weil der DFB oft in seinem Bild abwägt, wie sieht das von außen aus und so weiter. Zweite Sache zu den Argumenten, die Tino gesagt hat. Es wird bei den verletzten Zahlen, soweit ich das weiß, alles mitgezählt, was auch außerhalb des Stadions war. Also ich sage jetzt mal so, irgendjemand ist in eine Glasflasche gelaufen und zählte an diesem Tag als verletzte Person.
Ja, aber das hat er mit den Vorfällen in den 20 Minuten Unterbrechung oder resultierend aus der Anfangsphase der ersten Halbzeit nichts zu tun.
So habe ich es zumindest gehört. Das muss man natürlich sagen, ob das neutral stimmt, können wir auch nicht hundertprozentig sagen. Aber es heißt, dass dort alle Verletzten, die an dem Tag registriert worden sind, auch außerhalb des Stadions, dass man deswegen nur auf die Anzahl von 17 Verletzten kommt, weil wir eigentlich an diesem Tag gar nichts mitbekommen haben von Verletzten. Aber mal ganz ehrlich sind, in diesen Vorfällen im Stadion ist danach nichts klar gewesen, dass es dort behandelte Personen gab. Die Personen, die aufeinander losgegangen sind, sind, das muss man ja auch nochmal kurz festhalten, eigentlich willentlich aufeinander losgegangen. So traurig das auf den Fußball insgesamt ist, muss man das ja trotzdem klar festhalten. Und da entzündet sich also dieser Streit um die Anzahl der Verletzten. Dann wird es mit Sicherheit irgendwo die Frage geben, was war mit Ordnern zu verhindern gewesen? Und der zweite Streitpunkt ist eben, dass vor dieser, da weiß ich aber nicht in welcher der beiden Verhandlungen, aber ich glaube in der ersten Verhandlung muss es so gewesen sein, dass ja hauptsächlich die Bilder gezeigt wurden aus Perspektive des Hertha-Blocks, wie die Dynamo-Anhänger quasi auf sie zugestürmt sind, was natürlich ein ganz anderes Bild entfacht. Und die zweite Sache, auf diesem Video sah man gar nicht, dass die Hertha-Anhänger zuerst das Spielfeld betreten hatten und auch der Spielbeobachter, also sprich in diesem Spielbericht, ist das nicht vermerkt. Und das sind natürlich Dinge, die sind ja erstens mal ziemlich hanebüchen, weil das habe ich in dem Stadion live gesehen, dass die Hertha-Anhänger zuerst unten waren.
Das haben ja alle gesehen. Das haben wir ja alle gesehen.
Da muss man sich gar nicht drum streiten. Es gibt halt viele Fragen. Ich persönlich muss auch nochmal sagen, dass ich gerade dieses zweite Spiel auf Bewährung für echt sehr, sehr schwierig erachte, weil grundsätzlich ist ohnehin klar, dass das Urteil schon ein hartes ist, wenn es überhaupt einen Teilausschluss gibt. Und dass man dann noch ein zweites Spiel zur Bewährung setzt, das ist sowieso hochfragwürdig. Tendenziell die Geldstrafe, auch dort muss man nochmal schauen. Hertha BSC hat 140.000 bekommen. Dynamo bekommt 90.000. Und wir müssen aber mal sehen, was die Hertha-Fans alles abgefackelt haben, wo das ganze Stadion umnebelt war. Also das steht irgendwie, klar, die Spielunterbrechung geht ja dann auf beide Seiten über. Also das macht's ja so teuer. Aber wir hatten eigentlich doch eine Spielunterbrechung auch zu Beginn, weil das Stadion noch komplett vernebelt war. Da hat er der Ball auch noch geruht. Also das hätte ja in der Hertha-Strafe auch sich niederschlagen müssen. Und dort stellt sich wirklich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und da gibt es natürlich im Hintergrund auch Munkeleien, wobei ich da sagen will, da muss man vorsichtig sein, dass dort die Hertha BSC irgendwie mit dem DFB relativ kurzfristig gedealt hat, dass man da relativ gut mit was wegkommt und hat das dann auch schnell akzeptiert. Das wird gemunkelt. Ob das stimmt, nächste schwierige Frage. Aber das sind so diese Gemengelage, warum dieses Verfahren wahrscheinlich so schwierig abläuft, wie es läuft. Einzige Sache, wo man auch den DFB verstehen muss, ist halt, dass er auch ein Zeichen setzen muss, dass er diese Bilder nicht im Stadion haben will und dass das auch nicht der Standard sein kann. Also das ist das Einzige, wo ich dann tatsächlich, das sieht bei mir relativ selten, aber auch den Dachverband mal in Schutz nehme. Fakt ist aber auch, dass der DFB dann in seinen Prozessen und in seinen Abläufen generell professioneller arbeiten muss und sich selbst mehr an Fairplay ausrichten muss, damit er dann auch als, ich sag mal, ordnungshütende Instanz ordentlich wahrgenommen wird. Und dieser Punkt ist ja mittlerweile in einigen Aspekten schwierig.
Wir sind, glaube ich, keiner zweierlei Meinung, dass das keine guten Bilder waren, die da von Dresden ausgesendet wurden am 4. April. Das steht außer Frage. Und dass Menschen, egal ob von Hertha oder von Dynamo, nicht in den Innenraum gehören, da sind wir auch nicht unterschiedlicher Meinung. Aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die, ob das möglich ist, die Fairness in so einem Urteil. Und die ist da aus meiner Sicht nicht gegeben. Und ich glaube, das fühlt auch so der ein oder andere Anhänger. Und deshalb kann ich sicherlich verstehen, dass Dynamo Dresden da jetzt vors Schiedsgericht zieht. Ob das erfolgreich ist, sei mal dahingestellt. Überhaupt will ja der DFB künftig auch mit Pyrotechnik ganz anders umgehen, auch schon in dieser Saison.
Ja, richtig. Sie wollen quasi das Staffeln, das weniger gefährliche Pyrotechnik weniger kostet, aber quasi, wenn sie dann schwerwiegender eingesetzt wird, auch umso mehr kostet. So, das ist quasi der neue Grundgedanke. Ich habe mich da ehrlich gesagt gefragt, dass man da jetzt nochmal dran rumspielt, wo diese Pyro-Debatte ohnehin so eine große ist, fand ich jetzt vom Zeitpunkt her nicht ganz so glücklich. Ich tue mir da aber ehrlich gesagt schwer mit einer kompletten Bewertung dessen, was man jetzt entschieden hat. Ich hätte es lieber gesehen, ein kurzfristig begleitetes Pilotprojekt, wo man mal versucht, Pyrotechnik in ganz ausgewählten und ganz klar abgesteckten Rahmen freizugeben. Also wirklich aber auf Minuten festgelegt, zu schauen auch, wird das gemacht, hätte ein Pilotprojekt besser gesehen, als jetzt quasi an Regeln rumzuspielen, wo wirklich nur wieder die Strafen dann in der Art und Weise sich verändern werden, weil ich glaube nicht, dass diese Strafenpolitik rein dazu verhelfen wird, das Ding in den Griff zu kriegen. Und letzte Sache, das hat aus DFB-Pokalfinale gezeigt, wo der DFB selbst Ausrichter ist und Unmengen von Pyrotechnik gezündet werden. Es gibt eine ganz hohe Unzufriedenheit in den Ultraszenen mit vielen Sachen, wie sie ablaufen. Und da ist die Pyrotechnik ein Punkt, wo sich die Fanszenen genau wegen dieser Unzufriedenheit herausnehmen, das den Funktionären zeigen zu wollen. Und das ist keine gute Grundlage, dann dort an Strafen rumzuspielen, egal in welcher Art und Weise. Wie gesagt, ich will noch nicht mal die grundsätzliche Maßnahme dort in Frage stellen. Aber es braucht eigentlich einen ganz anderen Grunddialog und ein ganz anderes Grundmiteinander, um dort wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Ja, und du schaffst das aber aus meiner Sicht auch nicht mit den so umstrittenen Kollektivstrafen. Und da sind wir wieder bei diesem Zuschauerteilausschluss, bei dem geschlossenen Carblock. Ich finde, das ist nicht die Lösung, weil du sperrst 9.000 aus für, wie du schreibst, der DFB, mindestens 77 Dresdner Anhänger, die im Innenraum gewesen sein sollen. Das ist nicht mal 1%, wenn ich richtig rechne. Also das ist schwierig, dass du da quasi die anderen alle dafür bestrafst. Überleg mal, einer in einer Klasse macht Unfug und du bestrafst die ganze Klasse.
Ja, das ist unglaublich schwierig mit den Kollektivstrafen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man dazu kommt, dass es quasi diese Solidarisierungseffekte nicht zunehmen in den Fanszenen. Das natürlich wäre das logische Gegenargument. Ja, also nochmal sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, Teilausschluss generell kannst du halt bei der Dimension der Bilder diesmal im Extremfall vertreten. Das muss man ganz klar sagen. Aber dann hättest du bei anderen Punkten sagen müssen, dann gehen wir runter bei der Geldstrafe. Dann gehen wir dieses zweite Spiel auf Bewährung, verstehe ich überhaupt nicht, was das wieder soll. Also der Verein ist doch ohnehin auf Bewährung mit diesen Vorfällen und auch mit dem Teilausschluss. Also ich verstehe das in der Art und Weise nicht. Ich glaube halt, und deswegen ziele ich nicht so auf diesen Teilausschluss ab, dass der sich ohnehin nicht abwenden lässt. Das ist mein Grundgefühl. Das würde der DFB überhaupt nicht in seinen Instanzen machen. Wenn Dynamo dann da wirklich dran rütteln will, müssten sie in der Theorie vor ein ordentliches Gericht ziehen. Dort zählen aber übrigens viel weniger die einzelnen Abläufe des Vorgehens, soweit ich das beurteilen kann, als vielmehr die Rechtmäßigkeit des Abläufes der Verbandsgerichte, also sprich der DFB-Gerichte. Aber das zeigt, wie kompliziert auch da die Lage ist. Und es wird schwierig für Dynamo dort noch was rauszuholen, auch mit der Schiedsgerichtslage.
Weil wir beim DFB sind, ein Lieblingsthema von dir ist ja die Regionalliga-Reform. Da wird's auch nicht einfacher mit dem DFB. Und in der Regionalliga sind jetzt schon 4 Spieltage gespielt. Und was auffällig war, waren an den ersten Spieltagen, speziell natürlich auch im Nordosten, die Protestaktionen. Wir sind immer noch kein Stück weiter. Der DFB windet sich um Klarheit, windet sich um eine klare Entscheidung. Wir haben so oft, wenn du hier dabei warst, über das Kompassmodell gesprochen. Aber auch jetzt im August 2026 sind wir keinen Schritt weiter.
Genau, und die Regionalliga-Reform ist einfach dieses Beispiel, was für ein Missverhältnis wir mittlerweile haben von der Basis zu diesen Verbänden. Wir haben absolut, könnte man sagen, eine Ignoranz, und das bestätigen auch mittlerweile Experten. Also ich bin viel mit dem Fanforscher Harald Lange von der Uni Würzburg da in Kontakt, der das auch ganz klar benennt. Er spricht von einer Unfähigkeit, einer Untätigkeit dieser Verbandsbosse, dass das Problem sich eigentlich leicht lösen lässt, aber das Funktionärstum in den Verbänden hat sich quasi völlig verselbstständigt und schert sich quasi erstmal kaum darum, was die Leute bewegt. Und das sind dann verschiedene Themen, und das hat sich im DFB-Pokal auch mit dieser Pyro-Sache gezeigt, aber die Regionalliga-Form ist dafür ein gutes Beispiel, weil wir hier einen fertigen Konzeptentwurf mit dem Kompassmodell hatten, nach 14 Jahren wohlgemerkt. Und dann geht man 4 Wochen vorher her und verändert diesen Entwurf, streicht also Teams heraus. Man beschließt auch plötzlich, und das will ich nochmal deutlich sagen, das war eine informelle Absprache, die den DFB-Strukturen sogar widerspricht, weil der DFB hat ganz klare Mehrheitsverhältnisse. Also Mehrheitsverhältnisse sind ganz klar entscheidend. Und man kann mit mehreren Regionen eine andere Region bestimmen. Das gab es schon immer. Und hier wird plötzlich so getan im Hinterzimmer, als könne man nur dieses Thema lösen, wenn alle Regionen sich für selbe Modell entscheiden. Und diese informelle Absprache, die entgegen der eigenen Verbandsstrukturen ist, die zeigt, wie hier ignoriert wird, was eigentlich das Ziel der Menschen, das Ziel des Fußballs sein muss. Und deswegen kommt es jetzt zu diesen massiven Protestwellen, wo man auch sehr, sehr stark davon ausgehen kann, dass sie die Bundesliga erreichen. Hat ja jetzt auch Dirk Zingler von Union Berlin erstmals gesagt, dass er davon ausgeht, dass es dort richtig starke Bilder in der Bundesliga geben wird, weil die Fanszenen jetzt an diesem Punkt spüren, das ist einfach nur ein Beispiel für das, was hier alles schiefläuft.
Wo stehen wir denn jetzt? Also stehen wir jetzt wieder am Anfang, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 Euro ein. Wo stehen wir denn im Spiel der Regionalliga mit dem DFB?
Also es ist die Ausgangslage ist jetzt relativ klar, weil wir haben ein klares Abstimmungsergebnis. Das will ich nochmal sagen. Wir haben 95,6%, die sagen, das aktuelle Regionalligasystem wollen wir nicht beibehalten. Das ist in Deutschland weiter wert. Also ich glaube, deutlicher geht's nicht. Dazu haben sich ja manche Clubs dann nicht mehr beteiligt an der Abstimmung nach den Änderungen. Also das Ergebnis wäre noch höher, kann man mal sagen, ausgefallen. Dann haben wir 23%, die dieses Regionenmodell, also die Aufspaltung des Nordostens fordern. Das ist aber fast, kann man vereinfacht sagen, der komplette Südwesten, der sich unsolidarisch gegenüber dem gesamten restlichen Land zeigt, weil er einfach selbst gar nicht sich beteiligen will an irgendeiner Veränderung. Das sind aber noch nicht mal die Hälfte der Stimmen für den eigentlichen Kompromissvorschlag, Kompassmodell, der 50,9% hat, damit über 50% und die absolute Mehrheit. Das ist ein ganz klarer Mehrheitsentscheid für das Kompassmodell. In einem Streit, ich sag das mal so, wenn sich 5 Parteien über 15 Jahre fast gestritten haben und dann kommen davon über 50% praktisch zu einer Lösung zusammen, dann muss ich doch handeln, dann muss ich doch jetzt den Moment erkennen, dass ich jetzt dieses Konzept umsetzen muss, weil es unwahrscheinlich wird, dass ich jemals eine Lösung finde, wo ich 70, 80 oder irgendwann am liebsten 100% Zustimmung habe. Das wird es nie geben. Und insofern bleibt jetzt nur eins. Der DFB hat angekündigt, Bernd Neuendorf, dass er die Gespräche mit den Regionalligaträgern sucht. Und dann wird die Frage sein, wie wird das Thema zur Chefsache? Macht der DFB es zur Chefsache? Setzt er sich dort wirklich durch? Und ganz entscheidend ist, und deswegen ist das Thema für Nordosten besonders spannend, Hermann Winkler kann jederzeit vom NOLV aus den Antrag selbst in den DFB-Vorstand einreichen, das Kompassmodell umzusetzen. Das darf man nicht vergessen. Er hat selbst das Recht dazu. Im Moment tut das nicht. Warum, kann ich nicht beantworten. Aber es ist ja Verbandswahl im November und es wird für Hermann Winkler auch sehr, sehr eng, diesmal noch wiedergewählt zu werden, weil es womöglich Gegenkandidaten in den Startlöchern sind. Die Vereine werden sich auch dort wehren. Und er muss quasi mit dieser informellen Hinterzimmerabsprache brechen, diesen Antrag einreichen. Und dann würde Folgendes passieren, nämlich die Regionalverbandspräsidenten hatten vorher angekündigt, dass sie sich an dem Abstimmungsverhalten ihrer Vereine orientieren, wie sie abstimmen würden. Und das würde im DFB-Vorstand dafür sorgen, dass man eine Mehrheit hat, weil der Westen, Norden, Osten und die DFL im DFB-Vorstand für das Kompassmodell abstimmen muss, dass in den Regionen die Mehrheiten gab. Und das müsste nach allem, was ich da grob berechnen kann, im DFB-Vorstand so eine Mehrheit von mindestens 32 von 52 Stimmen geben. Das ist jetzt aber grob geschätzt, weil man natürlich nicht das Abstimmungsverhalten jeder einzelnen Person absagen kann, aber aufgrund der regionalen Zugehörigkeit abschätzen. Und damit hätte man dann eine Mehrheit, um das grundsätzlich umzusetzen. Das wird aber nur passieren, wenn die Fanszenen so viel Alarm machen, dass der DFB nicht drumherum kommt, weil er sich selbst eben nicht dem Fairplay verschreibt, sondern seinen eigenen Machtspielen und weil er quasi immer nur auf Druck von außen handelt. Und das sind diese Mechanismen, die im DFB greifen, und da dreht sich dann, da schließt sich quasi dann der Kreis, da sind wir nämlich fast bei dem Sportgerichtsurteil ein bisschen, also der DFB schaut immer, wie wirkt es nach außen, und wir wollen diese Bilder im Stadion nicht haben bei Dynamo, und deswegen ist dieser Teilausschluss sicherlich einfach auch von Verbandsseite so gewollt. Also da kann man dann diesen Rückschluss, den ich so ein bisschen da bilden will, ohne dass man jetzt so alles über einen Kamm schert, aber so kann man das so ein bisschen miteinander zusammenbringen. In der Denke, wie dieser Verband denkt und funktioniert.
Spannend. Patrick, das wird uns weiter beschäftigen. Wenn du das nächste Mal dabei bist, werden wir sicherlich auch über die Geschichte dann nochmal reden. Danke für deine Einschätzung, nicht nur zu Dynamo Dresden, sondern auch zu den Vorgängen beim DFB. Patrick Franz schreibt für Bild und MDR. Dankeschön.
Danke, Jens.
Da haben wir also jetzt vorausgeschaut, haben wir nochmal schön über den DFB und über die Regionalliga-Reform gesprochen. Weißt du, welcher Trainer? Ich habe mir ja das Kicker-Sonderheft geholt. Hast du das Kicker-Sonderheft geholt?
Nein, habe ich nicht.
Machst du nicht,
ich habe
oder?
Das. Lese die Elf-Freunde-Saisonvorschau.
Lohnt sich?
Och, da habe ich das eine oder andere, zum Beispiel ein sehr ausführliches Interview mit Miroslav Klose. Und da, das habe ich im Vorfeld gelesen, und mit dem Spiel am Sonntag bekam das natürlich nochmal einen tieferen Sinn für mich. Und auch was mir mein Kollege, der Timo Eimer, der mit dir ja in Nürnberg gewesen ist, erzählt hat, dass Miro Klose schon eine krasse Aura hat und dass der ein Trainertalent ist und dass da offenbar, der kommt halt nie so rüber. Also ein Nagelsmann gilt ja auch immer als Trainertalent, der verbalisiert das natürlich immer recht deutlich, aber so ein Miro Klose, der redet nur das Nötigste, aber es scheint alles krass Hand und Fuß zu haben.
Das ist es. Das ist der Unterschied. Also ich glaube, ich will es ihm jetzt nicht unterstellen, aber ein Nagelsmann stellt sich vielleicht mehr in den Mittelpunkt als ein Miroslav Klose. Ein Miroslav Klose sitzt dort vorne, sicherlich rhetorisch, du sagst es, kurz, bringt die Dinge dann auch teilweise auf den Punkt. Die Pressekonferenz vorm Dynamo-Spiel, die ging 11 Minuten. Nun gut. Aber danach stellt er sich mit allen Journalisten zusammen, quatscht mit denen nochmal, erläutert noch ein paar Sachen, gibt jedem die Hand. Der ist Weltmeister von 2014. Das würde ich mir manchmal wünschen von den Fußballern, dass die sagen, hey, geerdet bleiben und so sein wie Miroslav Klose. Weil der hat einfach einen tollen Umgang, ist menschlich, ist sympathisch, steht dort während dem Spiel mit kurzer Hose und T-Shirt. Da denkst du, der sah so ein bisschen aus, wie wenn du so dann Vormittag in die Waschanlage mit dem Auto fährst. So, aber großartig. Wirklich, Miroslav Klose ist einer von den ganz, 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 ganz angenehmen Weltmeistern von 2014, weil der sich, glaube, für nichts Besonderes hält.
Aber das war gar nicht deine Frage, oder?
Nee.
Jetzt will ich mich mal selbst zurückholen. Also, ich habe nicht das Kicker-Sonderheft. Du hast es. Und jetzt frag mich, wer ist wo Trainer?
Nee, wer ist der Trainer beim SV Darmstadt mit den meisten Zweitligaspielen?
da habe ich gestaunt.
Der Trainer.
Und Dynamo-Bezug. War aber bei Dynamo in anderer Funktion.
Und war Trainer in Darmstadt?
Der war dort der Trainer, hat die meisten Zweitliga-Einsätze als Darmstadt-Trainer.
Ah, so meinst du es. Okay. Und war bei Dynamo mit anderem Bezug?
Boah. Aber wahrscheinlich vor deiner Zeit. Da hast du dich noch um die Klassenlehrerin gekümmert.
Gib mir noch einen Tipp. Ich möchte die Challenge annehmen. Gib mir noch einen Tipp. Das ist ja schon hintertücks. Zu wissen, kriegt der nie raus und mich dann so anteasern. So.
War Sportchef bei Dynamo Dresden.
Ralf Lohse?
Nein. Ralf Lohse war ja Trainer bei Dynamo.
Entschuldigung, Ralf Becker wollte ich sagen, nicht Ralf Lohse, aber Ralf Becker war dort auch nicht Trainer.
Ja, ich sag nochmal, das war zu einer Zeit, das war Bundesliga-Zeit.
Also 1990 bis 94, 95, so in etwa. Ja, da habe ich meine Lehrer noch gesiezt und da hatte ich auch kein Geld für ein Kicker-Sonderheft. Gut. Da habe ich mein Taschengeld für Eis ausgegeben, aber sag's jetzt endlich.
Udo Klug.
Oh, das ist ja wirklich eine Fangfrage. Das ist ja wirklich der Höhepunkt. Udo Klug. Ich weiß, denn jetzt, wo du den Namen sagst, weiß ich, dass dieser Name mit Dynamo zu tun hat, aber das hier... Also das ist, da gab's ja auch keine Podcasts, da gab's ja noch nichts. Da war ja selbst Schwarz-Gelb eher noch Schwarz-Weiß. Nee, da war Schwarz-Gelb-Grün, Grün-Weiß so. Im Logo.
Das kann man wissen, glaube ich. Also vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser vorbereiten. Wobei, am Wochenende habe ich mich ja gefragt, Nachtlauf, bist du am Start?
Natürlich.
Freitagabend in der Hitze. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, da ist es dir schwer gefallen. Da war der Nachtlauf ganz, ganz zornig. Da wolltest du fast aufgeben.
Ja, sehr gut. Das ist genau, ja, das so war es im vergangenen Jahr. Da habe ich mich gequält wie noch nie.
Okay.
Und dieses Jahr wird es anders.
Dieses Jahr wird es anders, durchs warme Dresden.
Auch für die SGD wahrscheinlich. Gut. Naja, ach komm, so abends, das geht schon, Jens.
Gut, da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Sehen wir uns dann auch mal beim Stadtfest oder bist du dann, wie es scheue Reh, dass du sagst, okay, Nachtlauf mache ich, aber dann ziehe ich mich zurück.
Ich komme auch zum Stadtfest. Willst du verraten, an welcher Location, an welcher Bude, vor welcher Bühne ich dich treffen würde?
Du würdest mich treffen zum Beispiel bei der Bohle-Party.
Aber da war ich ja letztes Jahr war doch Stadtfest, auch Purple Disco Machine, du erinnerst dich. Und als ich nach dem Konzert bei der Bohle-Party vorbeilief, da war die schon vorbei.
Stimmt.
Da war schon Schluss.
Die mussten ja, weil die neben Taschenberg-Palais war,
richtig,
mussten die relativ zügig Schluss machen, damit die Hotelgäste auch schlafen können. No. So. Und dann ist Freitag noch Lexi und Kay Paul, 23:30, glaube ich, auf dem Theaterplatz. Da wirst du mich auch finden.
Naja, das klingt ja fast, wenn ich vom Nachtlauf ins Ziel komme, mich akklimatisiert habe, einen Schluck getrunken habe, da könnte man auf dem Theaterplatz mal vorbeischauen.
Na, möglicherweise sehen wir uns da.
Ich nehme das mal als quasi Einladung.
Sonntag, Rudolf Habichstein oder Innendienst?
Innendienst. Es ist echt kein Flachs und Krümel, ich im Innendienst. Aber das sorgt auch dafür, dass das Spiel in Ruhe verfolgen kann.
Gut, Tipp?
1-1.
Tippe ich gerade auch.
Nee, das geht nicht. Ach, nee, wir können doch nicht das gleiche tippen.
Sag mal, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ich sag ja, bei mir wird der Teamgedanke groß geschrieben. Bei dir nur Konkurrenz. Klar, jetzt musst du sagen, wir spielen auf derselben Position. Sind wir Schreiber und Bethke? Die verstehen sich trotzdem.
Ja, mein Jensi, um dich nie Eli oder Timmy zu nennen. Ja, mein Jensi, natürlich verstehen wir uns, aber wir können doch nicht das Gleiche tippen, das ist doch für die Community auch schlecht.
Also,
wobei, das ist natürlich für die Community, wenn beide Brains 1-1 sagen, dann wird da was dran sein. Werden sich alle denken und nach dem ersten Spieltag wissen, wir müssen was anderes tippen, wenn wir vor denen landen wollen.
5% hatten für Nürnberg getippt. 5%.
Ich nicht.
Ich hatte schon überlegt, ob wir die 5% am besten gleich ausschließen. Nee, das haben wir natürlich nie gemacht.
Wir sind offen. Wir sind offen auch für Randgruppen. Wir
lassen alle Meinungen zu. So, ihr könnt.
Also ich bleibe beim 1-1 und du kannst auch 1-1 tippen.
Vielleicht ändere ich es auch
wird
noch.
Ja, pass auf, es kommt von daher, dass ich das zum Abschluss heute. Ich bin groß geworden und da war es in der Regel in der Familie Meier, wenn man essen geht, darf am Tisch nur einmal jedes Gericht bestellt werden.
Das könntest du mal meinem Vater sagen. Das kann ich jetzt noch aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Vater fragt mich immer, was isst denn du? Dann sage ich, ich esse Schnitzel. Ja, das nehme ich auch. So.
Ja, das war, und dann wärst du bei Meiers raus. Echt? Raus, raus,
Ich wäre nicht raus, mein Vater wäre raus.
So. Ja, ja, ja.
Na, aber Da musst du also relativ zügig sein und sagen, okay.
Na, erstens wird die Frage, was nimmst du, wird schon nie beantwortet. Da ist erstmal vorm Bestellvorgang ist Ruhe am Tisch. Okay. Weil keiner will, und dann will natürlich jeder als erstes bestellen. Ja, logisch. Klar, logisch. Und dann musst du aber, wenn du das ein paar Jahre gemacht hast und da auch ein bisschen eine Taktik entwickelt hast, hast du eine 1B-Essen. Wo du weißt, wenn das 1A-Essen weg ist, musst du sofort, weil nichts ist peinlicher als, oh, das wollte ich auch nehmen, da muss ich nochmal überlegen. Inzwischen ist die Regel aufgeweicht. Die kommt von meinem Vater, das kann ich an der Stelle sagen. Das war seine Regel. Inzwischen ist er milde geworden. Inzwischen dürfen auch zwei Schnitzel, zweimal Spaghetti Carbonara. Es darf jetzt auch doppelt bestellt werden.
Ja, gerade auch in Restaurants, wo du vielleicht manchmal nur 5, 6 Gerichte hast und wo du bei 3 Gerichten da sagen kannst, das werde ich nie im Leben essen.
Und da kann man aber nochmal erzählen, an der Stelle, Jens, du willst ja immer einen Keil zwischen uns treiben, habe ich ja den Eindruck, obwohl ich nur anders tippe als du. Als wir im Carola-Schlösschen waren, bestellten wir die gleiche Apfelschorle, das gleiche Schnitzel und noch eine Apfelschorle.
Weil wir sind ja in dem Sinne auch ein Team und ich werde auch oft nach dir gefragt. Also von daher kann ich ja nicht sagen, mit dem Vogel will ich nichts zu tun haben. Also von daher können wir auch ruhig mal dasselbe Ergebnis tippen und dasselbe Gericht bestellen. Amen.
So machen wir's. Ich kann nichts hinzufügen. Das war das Wort zum Dienstag.
Tschüss.
In diesem Sinne eine gute Woche. Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.